die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
So, hallo ihr Coach Potatoes Heads da draußen. Willkommen bei Twitch und im Podcast. Heute habe ich mir mal einen Gast eingeladen. Das haben wir jetzt schon mehrmals versucht und hat immer nicht geklappt. Aber heute ist der Tag, wo wir endlich mal zusammenkommen. Herzlich willkommen, Curtis. Und von den Bulldogs aktuell. Wie geht's dir?
Jo, was geht? Alles klar für uns? Schön da zu sein, endlich. Weißt ja selber, wie das ist. Kleine Tochter zu Hause seit neuestem und irgendwie.
Seit neuestem ist auch schon
wieder zwei Jahre. Beim letzten Mal war es ein bisschen. Ich weiß, aber beim letzten Mal war es ein bisschen schwierig. Aber ey, ich bin froh, jetzt da zu sein und bin gespannt, was du vorhast heute.
Unsere Mädels sind ja ungefähr gleich alt. Beide, also dein hatte jetzt
ja, auch genau. Ne? Genau, am 24.09. jetzt.
Ja,
ich glaube, du bist eine Woche, anderthalb später. Ich weiß nicht,
später, oder?
Genau. Ja.
Also beide Prinzessinnen 2 Jahre alt.
Witzig.
Und bist du auch so ein Prinzessinnen-Daddy?
Absolut.
Wunsch anfühlen und Herzen in den Augen.
Wobei jetzt gerade ja diese Phase da ist mit dem Grenzen setzen. Das fällt schon manchmal schwer. Aber ey, ist eine gute Idee.
Ja, so ist das. Curtis, du kommst ja ursprünglich nicht aus Berlin. Wo kommst du ursprünglich her?
Ja, ich komme aus dem bescheidenen, bezaubernden Münster in Nordrhein-Westfalen eigentlich.
Münster, genau, Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau.
Was hast du da getrieben? Also wie bist du zum Football gekommen? Wir müssen erstmal ein bisschen Smalltalk machen hier.
Absolut. Ja, wie bin ich zum Football gekommen? Ehrlich gesagt war ich sehr jung und von meinem damals besten Freund, der große Bruder, hat immer Football gezockt. Und irgendwie hatten wir dann auf dem Spielplatz, es war noch der Spielplatz, ich war sehr jung, ich war 10, haben wir dann Backyard-Football gespielt quasi mit dem großen Bruder.
Also auf dem Hinterhof, so wie man heute so bolzt, habt ihr da einfach ein bisschen die Pille hin und her geworfen.
Genau, und uns umgeklatscht, weil wir halt im Sand gespielt haben.
Ach so, im Sand.
Ja, und genau, und das hat, keine Ahnung, hat irgendwie Bock gemacht. Und dann hat er uns halt angehauen und gesagt, ja, komm doch mal zum Training. Und dann sind wir halt eine Woche später zum Training gegangen. Das war damals bei meinem Heimatverein, den Münster Mammuts. Dann war ich einmal beim Training und eine Woche später hatten sie ein Testspiel gegen die damals Amsterdam Admirals, also die Jugendmannschaft. Ich war ja mit 10 Jahren noch viel zu jung, aber bei dem Testspiel durfte ich quasi aufs Feld und dann bin ich da
gegen
zum
Spiel. Gegen eine Jugendmannschaft? Wie kann man sich das so vorstellen?
Gegen die, sorry, mein Internet war gerade irgendwie schlecht. Soll ich noch mal kurz switchen? Nein, egal. Ja,
switch mal lieber noch mal.
Ja, merkst du auch, ne? Warte mal ganz kurz, das ist wirklich nicht so optimal.
Ja, wir haben heute so ein paar technische Startschwierigkeiten. Das, scheinbar, nee, das bleibt alles drin. Das bleibt alles drin, das ist live. So, wir warten noch kurz, dass Curtis seinen Internetkanal geswitcht hat.
So,
da ist er wieder.
Jetzt soll es besser laufen, denke ich.
Jawohl, gut. Absolut. Also du hattest gerade erzählt, ihr hattet mit den Münster Mammuts dann ein Testspiel gegen die Admirals gehabt. Also gegen eine damalige NFL-Europe-Mannschaft. Oder ist das eine
andere? Warte mal, wie hießen die? Warte mal. Amsterdam Crusaders, Entschuldigung, Admirals ist NFL Europe. Ja, shit, Mann. Ja, auf jeden Fall, genau, A-Jugendteam und unser Coach hat halt dann gesagt, ja, die kommen vorbei, wir wollen ein kleines Testspiel machen und wir durften dann mitmachen, das weiß ich noch, also das Erlebnis werde ich nie vergessen. Auf jeden Fall bin ich zum Platz gekommen, ich hatte ja nichts, keine Ausrüstung, kein gar nichts. Dann habe ich irgendeinen komischen Bikehelm bekommen, ein viel zu großes Pad, dann irgendeine Footballhose und weil ich dann halt keine Football-Pads hatte der dann die glorreiche Idee, aus einer Isomatte uns quasi diese Knie- und Oberschenkel-Pads zu schneiden. Also ich sah aus wie ein Depp, also wir alle. Und dann kam dieser Bus von den Amsterdamern in Blau-Silber, also komplett mit Teamlogo. Und dann sind da nur 1,90 Hünen ausgestiegen. Was wir dann erfahren haben, war, dass das... Ja, wirklich. Was wir dann erfahren haben, war, dass das der, dass die der Niederlandenmeister gerade geworden sind. Und ja, dann haben wir halt das Testspiel gespielt. Wir haben halt nur kassiert. Und ich sollte Wide Receiver spielen. Und vor mir war, und das werde ich auch nicht vergessen, ein Mädchen, die war, glaube ich, 16, 17, die hat mich den ganzen Tag verkloppt. Weil ich wusste ja von nichts. Ich wusste nichts über Releases. Ich konnte Routen nicht sauber laufen, kein gar nichts. Aber es hat trotzdem Bock gemacht, weil man einfach auch gesehen hat, wie so eine Mannschaft spielen kann. Ja, und dann war gerade auch so eine ganz bunt zusammengewürfelte Truppe. Und ja, irgendwie hat der Sport es mir dann angetan. Also es war, glaube ich, für mich in der Jugend damals so der perfekte Moment, so seine Energie loszulassen. Und seitdem...
Welches Jahr war das?
Boah, da fragst du mich was, Mann. Ich bin jetzt 38.
Also irgendwann noch in den 90ern dann, oder was?
Ja, warte. Ich glaub, 97 muss das
sein. Ich glaube, das war noch so die Zeit, wo man durch natürliche Auslese denn geblieben ist. Ne? Man wurde ins kalte Wasser geschmissen und wenn so du die ersten Dinge überlebt hast, dann bist du auch dabei geblieben. Da war es auch irgendwie akzeptiert.
Absolut.
Das war ja so, ich habe ja auch, wann habe ich angefangen? 92, 93, da war das dann auch so, du wirst dann so einfach mal so
Bull
in the Ring-Übung.
ja, genau.
Und wenn du nächstes Mal wiederkommst, dann
bist du. Dann bist du dabei, genau. Ja, es ist eigentlich genau, wie du sagst. Also ich weiß auch noch, Coach Uli bleibt mir für immer im Kopf, der stand bei einem Tackle-Drill, also sagte, du Ball, du tackeln, stand daneben, hat sich eine Kippe gedreht und wir sind da ineinander gekloppt, ohne irgendein Coaching im Endeffekt, außer Hertha oder was auch immer. Also
Lusche.
Es war einfach eine ganz andere Zeit, aber also will ich auch nicht missen, war halt geil, hat halt abgehärtet zu dem Moment, aber klar, wenn man das jetzt mal so betrachtet aus jetziger Coaching-Sicht, ist das, es war ein Unding. No-Go, wirklich, was, also ich bin froh, dass ich da nicht irgendwie querschnittsgelähmt rausgegangen bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe dann auch so mal meine damaligen Trainer dann gefragt, wieso da jetzt nicht mal irgendwie Eltern aufgekreuzt sind und euch angezeigt haben.
Ist so.
Eigentlich haben sie damit gerechnet, ne?
Ja, muss man eigentlich von aussehen. Es war ja schon Kindeswohlgefährdung, kannst du sagen. Was du ja, auf jeden Fall. Ja, das war so das Ding. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, mir hat der Sport es dann halt angetan. Ich war in den ersten Jahren vor allen Dingen auch nicht mal gut. Also es kommt ja auch noch dazu.
Wer war das schon nicht? Ich glaube, ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich Football ansatzweise verstanden habe.
Absolut. Oder sich auch überwunden hat, überhaupt mal wirklich so den Kontakt zu nehmen.
Ja.
Also muss man schon sagen. Und ich meine, wir hatten ja auch damals nicht die Möglichkeit, so wie jetzt. Jetzt kannst du ins Internet gehen, kannst dir sonst was anschauen. Ich habe Football von VHS-Kassetten gelernt, Alter. Mhm. Also wirklich, da sind Kassetten im Umfeld gewesen und du konntest dir dann mal ein College- oder NFL-Spiel angucken. Wenn du Glück hattest, gab es Leute, die irgendwie ein Coaching-Video mal hatten oder so, aber das war ja einfach nicht an der Regel, ne? Also,
ja, und so waren ja auch die Trainer drauf, die hatten ja auch nicht allzu viel Ahnung. Die haben das dann auch mal irgendwie von irgendwelchen Deutschland stationierten GIs da mal bekommen. Genauso haben sie es halt weitergegeben, ohne zu wissen, was sie da eigentlich machen.
Und da sind
wir dabei rausgekommen.
Ja, also es war schon krass. Vor allen Dingen denke ich mir halt immer so, auch die Zeit jetzt so mit dem Coaching, wenn ich das ganze Know-how, was man sich ja jetzt so aneignen kann, damals als Spieler gehabt hätte, ey, dann wäre das ein ganz anderes Level Football gewesen. Aber du hattest es ja gar nicht. Also du wusstest, also ich war ja dann Receiver oder Safety oder auch mal Running Back. Also du hast ja alles gespielt sowieso und da weiß ich noch, als Safety immer so, bleib der letzte Mann, bleib hinten. Also da war nichts von wegen, du hast den und den Read oder du hast dich auch nie mit irgendwelchen Passing-Concepts auseinandergesetzt. Das war einfach nur, bleib der letzte Mann und verhinder, dass der in die Endzone kommt. Also ja, das war so die Ansage.
Hatte der Gegner ja auch nicht das Wissen. Ne? Ja,
absolut.
Ich meine, es war bis ja so circa Mitte der 2000er, wo Football eigentlich nur über Willenskraft und physische Kraft ging. Bis es dann so die ersten Teams gab, die dann endlich mal angefangen haben, auch gerade so im Line-Bereich mit richtig Technik zu arbeiten.
Absolut.
So die ersten Zone-Konzepte dann auch für Defense-Backfield zu arbeiten. Ab da wurde es ja dann so langsam auch technisch. Ne? Da hat dann
genau.
Football so seine Entwicklung gefunden. Vorher war das ja nur reinholzen und absichtliches Verletzen.
Aber sowas von. Vor allen Dingen, ich weiß auch noch, ich glaube, da war ich gerade, also ich bin mit 18 in die Herren gekommen. Und da weiß ich noch, da hatten wir, dann gab es noch diese legendären Hallenturniere. Da haben wir, Alter.
Schwerverletzte, schwer.
Alter, was war das? Da haben wir dann gegen die, das war immer in Göttingen, war das für uns halt immer, da sind wir, das ist irgendwie in der Nähe von Hannover, die Göttingen Generals. Ich glaube, die haben bis vor noch 4 Jahren, 5 Jahren, haben die immer noch Wishbone Football gespielt, grundsätzlich in der Liga. Und diese, also wirklich diese ganzen schweren Kaliber dann in der Halle und dann spielen die auch genau so ein Konzept, Alter. Also das hat einfach keinen Spaß gemacht.
Nee, vor allem, es gab ja wirklich Schwerverletzte. Also wir hatten ja hier bei uns im Bereich ja auch in Frankfurt oder hatten wir da mal so ein Jugendturnier, dann gab es in Berlin auch mal eins und dann gab es auch diesen Brockenbowl und sowas. Und ich weiß, in Frankfurt oder war es dann zum Beispiel so, da war ja gleich neben der Auslinie war dann halt die Ziegelsteinmauer.
Und, ja, man, oder irgendwelche Bänke oder sowas.
Ja, und da wurden dann halt die Receiver dann halt rausgeschossen und an der Wand lang geschmürgelt. mit einer Outroute guckt auf den Quarterback, fängt den Ball und realisiert zu spät, dass dann da eigentlich jetzt die Wand kommt, hat
ja,
die Hand zum Bremsen ausgestreckt und zack, hat auf einmal 2 Unterarme gehabt.
Ah, Junge. Also, ja, ich fühle das, ja.
Also absolut. Gut, dass es die nicht mehr gibt, also das war echt
brutal. Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das ist also
ein
wirklich.
Bisschen was von Juggernaut, dieser Film aus den 80ern, wo die sich so mit Ketten und Baseballschlägern über die Rübe gezogen
haben. Alter, ja, Mann, das war schon, also es war krass, was wenn man das wirklich, wie gesagt, jetzt mit jetzt vergleicht, also das war schon krank. Also, dass ich da heile rausgekommen bin oder du auch, also okay. Ja, ja. Ja, passt.
Es hat geprägt, ne? Also man kann es unter Charakterbildung abbuchen.
Absolut. Ja, aber wobei, also klar, positive war trotzdem halt, ich finde, meiner Meinung nach gibt es so von meiner Erfahrung her, würde ich sagen, fast keine bessere Zeit im Football, an die ich mich erinnere, als die Zeit in der Jugend. Weil das war damals halt noch so mit Bros, mit seinen ganzen Jungs. Du hast halt auch in der Freizeit halt was gemacht. Eigentlich genau das, wofür ja Football auch steht. So, ne? Dass du hast so deine kleine Family, sage ich mal. Und das sind halt schon krasse Erlebnisse. Also rein so vom Teamgefüge, also vom Gefühl.
Weil Leute dabei waren, die verrückt genug waren, um das durchzuziehen. Also alle, die da waren, sind durch eine harte Schule gegangen und sind trotzdem dabei geblieben. Und es war halt noch so Zeit, da bist du halt nicht einfach mal irgendwie alle 3 Wochen zum Training gegangen, weil du sonst halt rund gemacht worden bist vom Trainer.
Ja.
Aber so also richtig, also so Jugendschutz war ja dann da auch nicht, also gewaltfreie Sprache und so. und die dann beim Training geblieben sind, waren halt ein eingeschworener Haufen, ne? Weil die
zusammen
durch die Scheiße gegangen sind.
Ja, und das hast du aber auch off the field gemerkt, ne? Also du bist halt mit den Jungs feiern gegangen, alle hingen irgendwie eng zusammen, ob man Madden-Turniere, das war jetzt in der Herren, aber trotz alledem, also man hing halt eng zusammen oder auch wenn man dann irgendwie feiern war, dann hat man schon gemerkt, ich habe meine Jungs im Rücken, wenn mal irgendwie was war, ne? Also ist jetzt nicht dazu gekommen, dass wir zum Glück irgendwie in Auseinandersetzung gekommen sind, weil da hätten wir den Arsch aufgerissen bekommen, aber man wusste halt, mit wem man unterwegs ist und das wussten dann auch die anderen in dem Sinne. Also es war schon eine coole Zeit damals, das muss ich sagen.
Das war so ein bisschen das Brothers Keeper, ne?
Also ja,
man hat aufeinander absolut. Ein bisschen aufgepasst. Ja.
Absolut, Mann.
Du bist ja dann ins Coaching gewechselt und hast in Münster so ein bisschen was gestartet. Also du warst da, glaube ich, du hattest mir vorhin den Stichpunkt genannt Blackhawks. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, genau. Also ich kann ja erstmal kurz noch nach der Jugendzeit, dass ich bin mit 18
sagt's wieder?
Relativ schnell in die wieder, ja? Scheiße. Entschuldigung. Podcast, okay. Genau, also ich bin damals dann in die Männer gekommen mit 18 Jahren, hab dann noch ein Jahr gemacht und dann bin ich ja in verschiedenen Vereinen, verschiedenen Ligen gewesen, habe meine Erfahrung gesammelt. Muss man jetzt gar nicht so drauf eingehen. Genau. Und dann habe ich mich schwer verletzt. Das war dann damals noch in Osnabrück. Da haben wir gegen die Troyes of Jets gespielt, die war Linebacker. Und da wurde ich halt, also diese O-Line, die werde ich nie vergessen. die hat mich zu Brei geprügelt. Unsere ganze Linebacker-Riege. Also sie sind immer in Second Level. Teilweise, wenn du dann irgendwie im Blitz gekommen bist, wurdest du davon zweien aufgefressen. Und die haben auch wirklich erst nach Pfiff abgelassen. Mhm. Ne? Und ja, hart und sauber gespielt, aber für mich dann einfach unglücklich gelaufen. Ich habe mich dann im Hüftbereich schwer verletzt und die Schulter. musste an der Schulter dann auch operiert werden. Ist jetzt auch alles soweit wieder gut. Ich habe mich aber dann danach schwer getan zwar, aber habe mich dann gegen den Football aktiv entschieden, weil sich dann in Münster halt so ein bisschen was entwickelt hatte. Und zwar gab es damals eine Abspaltung von den Münster Mammuts, also der Jugendbereich hat sich abgespalten. Die haben sich dann gegründet zu den Monasteria Lions, so hießen sie damals, da war dann eine Jugendmannschaft rein. Und dann kamen wir da so in Kontakt, ich und mein bester Kollege damals, Herbert Mette, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr hat er bei den Hamburg Sea Devils gecoacht auch, unter Schuhan. Und der Schuhan war ja nicht mehr da, unter, Lee. Und dann ist es so, waren wir halt beim Training, wollten im Jugendbereich mitcoachen und dann haben wir festgestellt, verdammt, fast 15, 20 Jungs sind viel zu alt für die A-Jugend. Und dann haben wir halt schnell gescheitert, haben gesagt, okay, wir machen eine Männermannschaft auf, wollten das dann erst unter dem Rahmen Monastery Alliance machen, aber dann kam, wie es ja in vielen Vereinen dann so ist, so das ein oder andere auf, wo man gemerkt hat, na, hier funktionieren einige Dinge nicht, Finanzen, EV-Status, XYZ. Ja, und dann Herbert war Jurist auch, also gerade im Jurastudium, und dann haben wir uns halt mit Gründung auseinandergesetzt, haben relativ schnell dann 7 Leute zusammen gehabt und haben halt einen eigenen Verein gegründet. Mhm. Da sind dann Herb und ich in den Vorstand auch gegangen. Ich bin dann HC von den Herren geworden, so das ohne vorher. Genau, ohne die Vorerfahrung. Genau, und dann haben wir die Blackhawks gegründet. Da haben wir lange zusammengesessen, welcher Name, welche Farbe. Aber es war ein hartes Projekt, was dann relativ schnell durch viele Kontakte, Kino ist ein alter Bekannter von mir, den ich dann als Koordinator mit dazu konnte, Jonas Pohl, ein alter Mitspieler, der hat als Linebacker im ersten Jahr mitgewirkt. Was geil war, so für die Jungs, die ja unerfahren waren, dass sie Football lernen, weil sie an ihm halt auch so ein bisschen die Härte feststellen konnten. Und dann hat man halt von den Mammuts auch den einen oder anderen Spieler, unter anderem dann auch Ali Fuchs als Quarterback, der in unserer Region so als einer der talentiertesten galt, den kannte, also Clifford Madison kennt ihn, glaube ich, auch noch aus dem Jugendbereich. Da hat er ihn damals versucht zu pushen, zu fördern, dass er in die USA geht. Aus irgendwelchen Gründen hat das dann nicht mehr geklappt. Ich glaube, weil Ali nicht wollte. Und ja, dann sind wir irgendwie so gestartet. Der Clou, den wir hatten, war damals, dass wir die Kooperation mit dem Hochschulsport, also mit der Universität in Münster, gestartet haben. Und als der Footballkurs begann, hatten wir über 250 Leute auf der Warteliste und nur 50 Plätze freigeschaltet. Und da mussten wir mal aussieben, wer will das wirklich machen, und haben dann mal weiter Leute reingeholt. Resultat war, dass wir zur ersten Season mit über 90 Spielern im Kader standen und dann im ersten Jahr Vizemeister geworden sind. Wir haben halt 2 Spiele verloren.
Ja? Ein geiles Gefühl.
Ich sag dir, das Feeling mit so vielen Leuten auf dem Platz ist ja Luxus. Also wem willst du was erzählen? Und wenn du dann wirklich sagen kannst, du hast 50, 60 Leute beim Training, ist krank. Es war einfach krank.
Wir haben ja hier bei den Coach Potatoes so eine begleitende Playlist, wo wir dann mal thematisch so ein paar Songs mit draufpacken. Und dazu packe ich jetzt von den 5 Sterne Deluxe rauf, The Feeling is Sensational. wenn du Songs hast, spontan, die dir einfallen, dann kannst du die nennen und dann packe ich die im Nachgang.
Auf jeden Fall Black and Yellow, weil das war unser Team von, ist das Wiz Khalifa gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, war das, ne? Wiz Khalifa, glaube ich. Black and Yellow. Black and Yellow, Black and Yellow. Das war auf jeden Fall unser Track, den wir immer hatten.
Kann sein, dass die Adler den auch hatten, aber gut,
ist ja. Ja, das ist der Track von den Adlern. Ist mir auch. Ja, aber ja, gut, liegt nahe, gleiche Typfarben. Ja, whatever. Ja, und dann kam da so eins zum anderen. Also es kamen immer mehr Leute dazu. Am Anfang wurde man natürlich gehatet, zwei Teams in der Stadt von nur irgendwie 300.000 Einwohnern. Aber wir haben es halt anders gemacht, moderner gemacht, was wiederum aber auch cool war, weil die Konkurrenz belebt ja auch. Und die Mammuts haben natürlich dann auch angefangen nachzuziehen. Dann sind wir noch zwei, dreimal als Meister durchgegangen, wirklich ungeschlagen bis in die Oberliga. Dann habe ich den Verein verlassen aus persönlichen Gründen. Mittlerweile gibt es die Blackhawks ja nicht mehr. Das letzte, glaube ich, wo Berlin mit den Blackhawks irgendwie zu tun hatte, war ja, als sie Relegation gegen die Spandau Bulldogs gespielt haben. Da haben ja dann, nachdem Sven sich verletzt hatte, die Blackhawks dann gewonnen und sind ja in die GFL 2 aufgestiegen. Nach, ich glaube, 9 Jahren oder 9 oder 10 Jahren Vereinsgeschichte, was ja
wirklich... Wer war der Headcoach? Bei den Bulldogs?
Zu dem Zeitpunkt, als die, das, ich glaube, Balko, ne? Tom Balko, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Leroy war auch in der Relegation, aber die haben ja gegen Hildesheim und Paderborn gespielt. Ja, und das sind ja ganz, ganz andere Kaliber gewesen, als jetzt Oldenburg Knights oder Münster Blackhawks. Das muss man ja einfach mal sagen. Also es sind ganz andere Strukturen. Ich glaube, es war unter Tom Balko damals, ja. Genau, und da hatte Sven sich ja dann verletzt und so wie ich auch gehört habe, die ganze Anreise war sehr speziell, morgens mit dem Zug irgendwie hin, kaum geschlafen.
Da haben die Spandauer irgendwie kein Glück, was Relegationsspiele angeht.
Ja, es ist ein Fluch, glaube ich, ja, definitiv.
Und dann warst du, glaube ich, aber danach dann nochmal bei den Osnabrück Tigers und dann bist du nach Berlin ausgewandert, ne?
Genau.
Und da sind wir dann so ein bisschen in Kontakt gekommen, weil ich war zu der Zeit kommissarisch Headcoach bei den Thunderbirds. Glaube ich, dann auch schon die Stelle so ein bisschen ausgeschrieben gehabt, weil ich dann schon gesagt habe, länger als ein Jahr mache ich das nicht. Und dann hattest du dich gemeldet und deinen Kontakt habe ich dann weitergegeben und du hast dann übernommen.
Ja, genau, so war das.
Warum bist du überhaupt nach Berlin gekommen? Wer ist so irre und kommt nach Berlin?
Ja, in meinem bescheidenen Münster, also ich war ja beruflich lange selbstständig und war dann beruflich auch in Berlin oft unterwegs. Dann habe ich hier in Berlin eine Frau kennengelernt und dann, die Liebe, dann habe ich lange überlegt, also die Nicole. Da meine Selbstständigkeit halt ein bisschen flexibler war zu dem Zeitpunkt, habe ich dann irgendwann die Entscheidung gemacht, bevor wir jetzt hier ewig pendeln, weil wir sind immer hin und her, Wochenende für Wochenende, bin ich dann im Oktober 21 nach Berlin gezogen, genau. Und es war ja so, dass ich vorher auch mit Jack Ball, mit dem ich ja auch zusammengespielt habe in der GFL, öfter in Kontakt war und es war eigentlich geplant damals, dass ich bei Berlin Thunder mit reingehen sollte in den ersten, das war das zweite Jahr dann. Da wäre die Idee gewesen, dass ich als DB-Coach halt mit einsteige und dann wurde ja das ganze Thema so boom, komplett übernommen. Also eigentlich war es schon fix. Und dann kam ja einfach die Situation, dass ja nochmal eine komplette Restrukturierung stattgefunden hat. Und dann war halt das Thema so vom Tisch. Ja, genau. Also es war natürlich auch ein Anreiz, weil ich dachte so, geil, ein anderes Level nochmal lernen. Also es war wirklich auch so mein Anliegen war damals halt eher so dieses, ey, ich bin wissensgierig, ich möchte mehr lernen von erfahrenen Coaches, die man dann vielleicht um sich hat. Ja, und dann kam es dann anders und dann habe ich mich mit den Thunderbirds unterhalten und da hörte sich erstmal alles gut an, sage ich mal so, mit einem Schwutz. genau. Und ich muss auch sagen, es war auch eine coole Zeit, weil die Jungs, also die Spieler und so coole Jungs sind, kann man sagen, was man will, es sind coole Leute eigentlich da. Und ich habe auch gemerkt, so dass ich da auch schon irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass als ich dann da anfing, so mit meiner Energie, dass es da auch wirklich so zu was kam. Also es waren mehr Leute beim Training, viele Alte, die zurückkamen, da war schon was, aber ja gut.
Ja, also ich hatte ja das kommissarisch übernommen noch in der Corona-Zeit, nachdem Leroy mich dazugeholt hatte und dann ziemlich plötzlich dann doch wieder zu den Bulldogs gegangen ist. Und da war dann natürlich, Corona war schon sehr wenig los und dann nach Leroys Weggang gab es dann auch nochmal einen Knick und wir haben ja größtenteils ja dann nur Online-Meetings gehabt und sowas.
Ja, genau.
Und dann war auch gar nicht klar, ob es überhaupt eine Saison gab und dann wurde eine Saison organisiert, aber ohne Auf- und Abstieg, wo dann auch einige Jungs gesagt haben, du weißt ja was, aber für sowas brauche ich jetzt nicht spielen. Dann haben dann erstmal so quasi nochmal eine Corona-Pause gemacht. Und ich hatte die Situation gehabt, dass ich gerade in der Offense über zwei Drittel Rookies drin hatte, die mit Football noch nie was zu tun gehabt haben. Ja, und dann versucht da mal irgendwie noch so ein Offense-Konzept reinzukriegen, so 2 Monate vor der Saison. Das war sehr spannend, ja.
Ja, es ist auch. Also da muss ich auch sagen, da habt ihr echt in Berlin, glaube ich, auch echt gelitten in der Zeit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, ich war ja in Niedersachsen und auch in NRW habe ich es ja beobachtet. Wir haben zu Corona zum Beispiel überhaupt keine Einschränkungen, was den Sport anging, bekommen. Wir durften spielen. Wir mussten nur testen. Ja, das heißt, wir haben reguläre Seasons gespielt. Ne? Aber alles unter diesen Vorgaben, ne? Abstand halten, nicht zu viele Leute, auch den Zuschauerbereich musste man ganz klar, ne? alles geregelt haben. Man musste ein Hygienekonzept haben. Aber wir haben die Möglichkeit bekommen, schon unseren Ligabetrieb aufrechtzuerhalten, was ja für unsere Jugendarbeit damals und auch für den generellen normalen Betrieb ja unglaublich wichtig war. Ne? Und ihr habt ja nichts machen dürfen, was man ja heute noch merkt. Also man muss ja sagen, dass diese Jahre, die ihr da wirklich hattet, die haben, glaube ich, richtig viel kaputt gemacht in Berlin.
Das sind so quasi die Jahre der verlorenen Jugend, ja.
Ja, muss man sagen.
Das war schon ziemlich hart. Also wir durften ja teilweise nur unter ganz, ganz strengen Auflagen trainieren, wo wirklich nur ein Grüppchen dort in der Ecke, ein Grüppchen
ja,
dort.
Genau.
Und die durften auf gar keinen Fall zusammenkommen und so ein Mist. Und das hat sich auch wöchentlich immer irgendwie geändert. War spannend.
Oh.
Und, also ich konnte es einerseits nachvollziehen, dass einige gesagt haben, da haben sie dann auch keinen Bock drauf. Aber andererseits dachte ich mir dann auch, ey, fuck, also macht mir die Arbeit halt noch schwieriger. Ne? Aber gut, ist so. Ich hab das Jahr durchgezogen, damit die Thunderbirds überhaupt noch ein Team haben. Natürlich haben wir irgendwie kein Spiel gewonnen oder sowas.
Ja.
Und dann genau hatte ich das ja an dich abgegeben und dann war Leroy auf einmal wieder da.
Wo ich ja, dann,
der. Wie geht das denn jetzt? Also nach der Nummer, also nichts persönlich gegen Leroy, aber das war schon halt ziemlich hart, dass er dann so kurz vor der Saison oder beziehungsweise kurz nachdem er dann angefangen hatte, dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt zu Spandau. Gut, ist ein gutes Recht, wenn er da halt ein besseres Angebot kriegt. Sei es drum, aber dann zu sagen, also, okay, Leroy, dann versuch's doch nochmal, das fand ich von den Thunderbirds eine gewagte
Nummer. Soweit ich weiß, also ich habe mich ja mit der Thematik damals auseinandergesetzt, also ich bin ja mit Leroy auch befreundet, ne, und gut befreundet und ich habe mir natürlich dann auch mal so angehört, also erstmal muss man sagen, ich habe Leroy damals dazu geholt.
okay.
Also ich habe ihn dazu geholt. Weil das war einfach so eine Idee, die man hatte. Übrigens eine Idee, die ich aber auch zukünftig, was diese Doppelspitze angeht. Das war ja so eine Idee, lass mal eine Doppelspitze machen, vielleicht kann man mehr bewegen. Weil meine Idee oder die Idee, die ich hatte, war, dass ich dann aus besagten Gründen, die wir beide kennen, im Vorstand ein bisschen mehr mitwirke oder helfe, zumindest handreichend helfe, damit wir ein paar Sachen auf den Weg bekommen, weil man hat ja, man musste sagen, in der ersten Season, wir haben da jetzt auch nicht viel gerissen. Also, ne, aber was wir hatten, war, da war ein Ansatz von Football zu sehen einfach, und auch ein gewisses Teamgefüge. Und ich wollte mehr natürlich, ne? Ich wollte mehr. Und dann habe ich mich natürlich umgeschaut und geguckt, okay, welche Leute kann man noch dazu? Da kam Leroy als Idee. Ich weiß aber auch, dass Leroy damals gegangen ist. Und das muss ich auch, glaube ich, so unterstreichen und ich glaube es auch, weil Leroy bis zu dem Zeitpunkt X den Vertrag noch nicht bekommen hatte von Thunderbirds,
ja.
Und Spandau dann sagte, hier, Vertrag ist ready, komm zu uns. Und ich kann es so ein bisschen nachvollziehen und da waren ja die Thunderbirds immer sehr lahm. Ne? Also wenn man sagte, man braucht irgendwelche Dinge, dann hast du da gestanden teilweise und dann, okay, ich muss improvisieren, ich mach's jetzt anders. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich selber. Also ne, du weißt, wie es da gelaufen ist teilweise.
Ja, also richtig, Stellung ist auch immer okay und wenn die Thunderbirds noch was dazu sagen wollen, können sie das gerne tun.
Unbedingt.
So kommen wir rein. Und diese Doppelspitze war ja thematisch das, wo wir dann so ein bisschen zueinander gekommen sind, weil hier bei den Coach Potatoes haben wir darüber gesprochen. Genau. Wir haben darüber gesprochen, was unserer Meinung nach dagegen sprechen könnte. Also wir haben es versucht, neutral zu halten, aber so ganz hat sich das Konzept ja uns nicht erschlossen. Das ist dann, glaube ich, aus dieser Folge genau so ein bisschen so rumgekommen. Und was ich dann aber smart fand, hattest du halt mich dann über Instagram angeschrieben, ja, wenn es da Fragen gibt, dann können wir auch gerne mal drüber reden.
Und dann haben wir es nie getan, ne?
Glaube ich. Haben wir es nicht getan, dann haben wir uns irgendwann bei diesem unsäglichen Verbandstag getroffen und haben wir mal kurz Hallo gesagt und seitdem haben wir dann öfter mal telefoniert.
Ja, genau. Ja, du hast doch mit Harold. Ja, den kenne ich ja auch noch aus Osnabrücker Zeiten, da war ich ja auch mit ihm im Podcast.
Grüße Harold. Ja, Grüße. Den zweitbesten Podcast in Deutschland.
Genau, so sieht's aus. Und das fand ich ganz witzig. Ja, also, ja, die Idee kann ich ja nochmal wiederholen, die Idee war damals halt, Leroy ist halt ein Typ Coach, ich bin ein anderer Typ Coach. Also wir sind ja schon sehr grundverschieden. Ja. Vom Typus her. Ne? Also Leroy ist ein sehr, sage ich mal, sehr eher ein bisschen mehr distanzierterer, sehr theoretischer, sehr, ne, sehr, sehr orientiert an klaren Schema, wohingegen ich sehr, sehr mit Herz dabei bin, sehr, sehr vocal bin auch. Und die Idee war halt, die Struktur von Leroy, dass er so das Strukturelle hat. Und ich so her in dem Bereich mich mehr entfalten kann, was so die Motivation des einen von Leuten angeht. Aber trotz alledem, also wenn die Grundidee auch gut ist, auch egal wie gut man sich mit jemand anderen versteht, bin ich der Meinung, dass in einem Gefüge wie beim Football, und das muss ich dann halt auch einfach zugeben, so ein Konzept nicht funktioniert, weil du brauchst ein Alpha. Du brauchst einen, der den Hut auf hat, einen, der die Verantwortung trägt und einen, der das letzte Wort hat. Mhm. Sonst ist es halt am Ende so wie ein Kind in der Entwicklungsphase, was anfängt, Mama und Papa gegeneinander auszuspielen. Ne? Der sagt, nein, gehe ich dahin, frage ich nach. Und wenn dann keine Kommunikation wirklich stattfindet oder auch nicht stattfinden kann, kann das zu Problemen kommen. Ja, abgesehen davon sind Spielertypen verschieden. Die fangen ja dann auch an abzuwägen, wen respektieren sie mehr und wen nicht. Das ist einfach eine Sache, also es ist einfach komplett natürlich. Ja, hätte ich als Spieler wahrscheinlich auch gemacht.
Und ich glaube, das haben wir uns auch ausgearbeitet. Also beide Personen, also wenn man sich für so eine Doppelspitze entscheidet, die müssen ja wirklich so auf einer Wellenlänge funken und sich so einig sein, dass du keine Fragen offen lässt, die da irgendwie reingrätschen können und das Ganze spalten können. Also es muss wirklich absolute Einigkeit herschen. Also quasi siamesische Zwillinge müssen da stehen.
Definitiv. Was ich, und klar, man hat dann trotzdem Diskussionen und die hatten natürlich Leroy und ich auch. Aber zum Beispiel, was ich aber auch über Leroy gelernt habe, ist, dass Leroy, also ich glaube, es ist mit Abstand einer der loyalsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Also das, was auch im Hintergrund teilweise passiert, er hat sich extrem auch immer vor mich gestellt oder hinter mich gestellt, ne, und umgekehrt genauso. Und das muss ich schon sagen, das schätze ich da sehr, sehr an ihn, weil das hat mir auch diese Zeit, die ja dann auch am Ende ziemlich mies zu Ende ging, hat sie auch gezeigt, sage ich mal. Also das fand ich schon sehr gut. Trotz alledem möchte ich aber auch sagen, dass ich die Zeit bei den Thunderbirds auch sehr gut fand, weil ich konnte dadurch in Berlin ankommen. Mhm. Ja, und ich hatte da, Football ist ja immer schon in meinem Leben so meine Säule gewesen. Also Football ist immer meine Säule gewesen, immer mein Rückzugsort. In der Jugend hat es mich von allem Scheiß ferngehalten. Und grundsätzlich, wenn ich beim Football bin, das ist der einzige Ort, an dem ich meinen Kopf abschalten kann und nur in diesem Thema und in dem Moment bin. Ja, und das muss ich schon sagen, das war eine coole Zeit. Und da sind auch wirklich viele coole Leute so dabei, die das kann man schon sagen. Aber gut.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ist es mit dem Herz am rechten Fleck. Das sind Jungs, mit denen kann man auf jeden Fall auch mal ein Bierchen trinken gehen.
Auch sehr loyal ne, zum Team, muss man auch sagen. Also siehst ja jetzt auch nicht immer alle Tage, also gerade auch hier in der Region, muss ich schon sagen, dafür, also die Truppe steht halt zusammen und es sind halt Thunderbirds. Die sagen, da war ich in der Jugend, Herren, also die stehen da und das schätze ich. Also das respektiere ich auch total.
Ja, ich sag mal so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich sehe die Thunderbirds so mehr so als wirklich geschlossenen Organismus, weil so neue Trainer sind seitdem, glaube ich, nicht dazugekommen von außen. Wenn, dann haben sie sich selber aufgebaut. Und da sage ich, also Kontinuität, gut und schön, aber dann verpasst du irgendwann vielleicht den Zeitpunkt, dich weiterzuentwickeln durch frisches Blut an Trainern. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wo willst du Trainer herholen? Ne? Jetzt bist du als Curtis mal einer, der jetzt nach Berlin gezogen ist. Das ist dann in Berlin in der Trainerwelt da dann doch eher selten bis gar nicht da, dass Trainer hierher ziehen und sich dann hier anbieten.
Ja, wobei man auch sagen muss, genau, Fluch und Segen, ist es halt auch so schwierig als neuer Coach da reinzukommen, weil das ist halt eine Crew, die gibt's halt schon seit Jahrzehnten, sage ich mal. Ne? Und im Zweifel, wenn was nicht passt, dann ist der Neue derjenige, der nicht passt, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist einfach Fakt. Es ist ja auch nicht böse gemeint, es ist...
Von daher ist es für die Thunderbirds natürlich eine gute Wahl gewesen oder eine gute Entscheidung gewesen, dass Gary dann das Team übernommen haben.
Weil absolut.
Gary ist ja nun auch wirklich, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten jetzt da. Ja. Dem vertrauen sie. Und ich glaube, der Abstieg in die vierte Liga hat ihnen ganz gut getan, weil sie ja dort jetzt wieder auch angefangen haben, Spiele zu gewinnen, was wichtig ist für so ein Team. Du kannst halt nicht in der Liga spielen, so wie wir jetzt zuletzt bei den Bulldogs, wo du das ganze Jahr nur auf die Fresse kriegst. Also letztendlich hätten die Thunderbirds schon die letzten 2 Jahre absteigen müssen, aber irgendwie gab es dann immer Umstände, die sie dann in der dritten gehalten haben. Jetzt gab es dann halt diesen Abstieg am grünen Tisch, weil sie halt keine Jugendarbeit nachweisen konnten. Finde ich aber, sie hätten den Schritt vorher gehen müssen. Sie hätten den Schritt schon vorher machen sollen, um da halt wieder sportlich erfolgreicher zu sein, um dann dadurch auch wieder Spaß und Perspektive ins Team zu kriegen.
Ja, definitiv. Ist ja auch eine Sache des Mindsets, dass man sich ja dann auch in so eine Gewinnermentalität auch entwickeln kann. Ne? Und wenn du natürlich nur gewohnt bist, eigentlich gegen Teams zu spielen, wo du dann im Zweifel doch vielleicht verlierst, ne? Ist das schade. Und das muss ich auch sagen, das ist ja doch genau das, warum ich so an diese Mannschaft damals geglaubt habe, weil ich fand immer trotzdem den Kampfgeist, der war krass. Also gerade auch so im Defense-Bereich, also wenn du gesehen hast, wie die Jungs da reingescheppert haben und auch ihr Ding darunter gerockt haben, egal wie es stand, ne? Und ich meine, wir hatten ja zum Beispiel das war die erste Season, die ich gespielt habe, ey, da hatte ich ein Spiel gegen Cottbus mit den Thunderbirds, da haben wir 42-49 verloren. Wir haben im letzten Quarter den Touchdown reinbekommen, ja, und im Endeffekt, das war ein mega Erfolg, Mann. Also mit der Truppe gegen damals, ich meine, wie viele Importe hatten die? 4? Ja, wir hatten 0. Wir hatten keinen einzigen. Und trotzdem 42-49. Da haben die Cottbusser auch total schockiert geguckt. Und was ich natürlich immer liebe als Coach, wenn die gegnerische Sideline anfängt, sich anzubilden. Ja. Ne? Und das muss ich sagen. Und da hat man das Potenzial halt doch auch gesehen, ne, was da ist. Ne? Und gut. Aber alles gut. Ich wünsche denen so weiterhin alles Gute. Ich glaube auch, wie du sagst, dass Gary da die richtige Wahl ist. Er kennt die Jungs aus dem Jugendbereich. Viele von denen, die halten ihm die Treue, die stehen hinter ihm. Und ich glaube, das war ein Schritt, den hätten sie vielleicht schon viel, viel eher machen müssen. Aber ich glaube auch, Gary hatte sich bewusst damals noch dagegen entschieden, weil er es noch nicht wollte. Und dann hat er es gemacht und ich finde es gut.
Ja, ich denke, er macht da auch einen guten Job. Und ich habe mir das letzte Spiel der Saison dann angeschaut, Bears gegen die Thunderbirds. Und die haben an der Sideline einen guten Eindruck gemacht. Und muss ich auch wirklich sagen, als geschlossenes Team da agiert. Und war auch erstaunt, dass das Team halt auch so von der Anzahl halt gut aufgestellt war. Und dass da immer noch Leute dabei waren, die ich auch noch aus der Zeit kenne, wo ich da gespielt habe. Also finde ich gut. So, und dann kam es aber zum Bruch. Das müssen wir hier nicht weiter ausführen, denke ich. Nee. Dann seid ihr aber beide dann auch wieder bei den Bulldogs gelandet. Vorletztes Jahr war ja noch schon so Gedanke, also ihr habt ja da oben noch mitgespielt und Relegation hatte man sich so vorgestellt. Dieses Jahr war nichts mehr drin. Da habt ihr ja gerade ein Spiel von 10 Spielen gewonnen. Was war da los?
Ja, also ich fange mal ganz vorne an. Genau, ich hatte ja dann erst überlegt, mit Football aufzuhören. Leroy hat mich dann nochmal angesprochen. Meine Tochter ist ja auch gekommen, gerade frisch Papa geworden. Eigentlich dachte ich, erst eine Auszeit wäre gut, aber mit dem Football war das dann noch ganz gute Sache. Aber ich habe mich dann bewusst mal nur auf eine Position eingelassen. Ja, also Bulldogs, genau, wie du sagst, erste Season natürlich wieder eigentlich oben mitgespielt. Einfach so doofe Spiele verloren, so selbst aus der Hand gegeben, muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach, ich weiß nicht, was das dann für Momente auf einmal waren. Und dann kam ja einfach, ich glaube, der Frust war eh schon da, der Druck war eh schon da. Also wir alle wissen ja, Bulldogs hat da Jahre gekämpft. Ich meine, wie oft waren sie jetzt in der Relegation? Wie oft sollte es hochgehen? Es ist immer irgendwie an irgendwas gescheitert, leider. Mhm. Und ich glaube, dann war der Druck dann auch in der letzten Season da. Ja, und dann war einfach, ich will da gar nicht zu tief reingehen, es war einfach intern irgendwie ein bisschen Clinch. Und dann hat sich es halt entzweit, sage ich mal. Und da hat man dann einfach gemerkt, okay, viele alte Leute sind raus, haben halt Bulldogs den Rücken gekehrt. Ich kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen. Und dann war einfach der Punkt.
Was war der Grund für den Clinch, dass es da einen Twist gab?
Ich glaube, es waren einfach so grundsätzlich, also ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht so ganz genau nachvollziehen. Ich weiß nur, dass ich immer nur so versucht habe, so, nein, okay, ja, okay, also irgendwie so, ich wollte halt nicht irgendwo auf irgendeiner Seite, sage ich mal, wirklich stehen, weil ich habe ja mir vorgenommen, ich bin einfach Position Coach und möchte mal mit nichts zu tun haben. Es war unter Coaches Meinungsverschiedenheiten, dann hier und da, also einfach Sachen, wo ich sagen muss, man hätte mehr reden müssen, aber wie gesagt, ich will da gar nicht so zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, das alles, wie es ist, ist jetzt halt so. Ob jetzt mit den Personen, die da waren oder anderen, das wäre wahrscheinlich irgendwann auch dazu gekommen, weil man muss ja auch immer vor Augen haben, viermal, immer kurz davor, diesen Aufstieg zu schaffen und dann immer wieder irgendwie entscheidende Spiele zu verkacken, einfach, sage ich mal. Also so entscheidende Momente. Ja, und dann hat sich's halt zerschlagen, Spieler sind gegangen, Coaches sind gegangen, man stand dann halt so bei Null und dann wurde ja ein Rebuild gemacht. Ja, und September letzten Jahres standen wir mit 5 Leuten am Platz. 5. Und das ist krass. Und dann hat man halt losgelegt. Ne? Wir haben ja versucht zu machen und zu tun und man muss schon sagen, also wir hatten 2 Trainings in dieser Season, wo wir wirklich am Platz mit fast 60, 70 Leuten waren. Auch geschuldet natürlich dadurch, dass die A-Jugend nicht gestartet ist und viele A-Jugendspieler hochgekommen sind. Aber wir haben ja auch, ich glaube, das ganze Team bestand zu einem Großteil aus Rookies oder auch Leuten, die aus einem niedrigeren Level kamen. Also wirklich, ich sag mal, 5. Liga, 4. Liga, die dann dazugekommen sind. Und von der Einstellung der Jungs hat es eigentlich gepasst, aber die Erfahrung war halt auch einfach nicht mehr da. Ne? Also es hat sich erst so über die Season hin angefangen, ich sag mal so ein Leadertum zu entwickeln. Dann die Erfahrung, ich meine, du kennst es selber, wenn du auf dem Feld warst, das musst du ja erstmal durchmachen. Du musst ja auf die Fresse kriegen, sag ich mal. Du musst verlieren, du musst schmerzhaft verlieren, damit du danach auch in solchen Situationen das Ding gewinnen kannst. Ne? Und da fängt es ja an mit dem ersten Season-Game. Ich meine, du gehst rein, voll motiviert, 50 Leute, Kader voll, gehst ins Game, Aufsteiger, eigentlich machbar. Ja, und dann kommt Erfurt da lang und auf einmal Defense funktioniert eigentlich, Offense kommt nicht richtig ins Laufen, aus verschiedensten Gründen. Dann der eine oder andere Fehler. Dann ist man eigentlich in Führung, hat aber dann irgendwie nicht die Nerven behalten und verliert im letzten Moment dann irgendwie, kriegt man dann nochmal was rein und der Unterschied ist 11-12 und du verlierst dieses Game. Das tut auf so vielen Ebenen weh, ja, und dann kommt so ein Team, was ja eigentlich denkt, die sind unschlagbar, ja, Also weil die ja so geil trainiert haben und auf einmal ist die Mentalität so boom, du bist einfach down. Ja. Und dann kriegt das mal hoch.
Dann kriegt ja, das mal hoch. Das ist generell so, das habe ich damals bei den Thunderbirds gemerkt, wo wir eigentlich ein Rookie-Team hatten. Das habe ich dann später bei den Bears dann auch wieder gemerkt. Wenn du wirklich ein Team hast, wo zu viele Rookies drin sind, fehlen dir die Leute, die wissen, wie so ein Spiel abläuft, dass es Down und Ups gibt, dass genau. es Momentum Change gibt und dass du auch mal zurückliegen kannst, das aber auch wieder aufholen kannst. Oder dass, wenn dann halt eine 15-Yard-Strafe kommt und du hast jetzt den Drive verkackt, na, dann machst du im nächsten Drive halt weiter. Ne? Das sind Absolut. So die Sachen, die kommen erst mit der Erfahrung und das kannst du halt, also sehr schwierig eincoachen, also gewiss kann man es irgendwo machen, dass man auch mal so spielnah trainiert, wenn man die Zeit dazu hat, aber letztendlich geschmiedet wird das Eisen im Feuer und das ist dann halt das Spiel.
Und gerade auch, was du ansprichst mit dem Momentum. Ich finde zum Beispiel als Coach der schwierigste Moment, eine Mannschaft hinzubekommen, ist manchmal, also je nach Spielsituation in der Halbzeit. Ich finde es immer kritisch. Entweder du führst, ja, dann musst du rauskommen und da und bin ich abgehackt gerade? Nee, ne?
Nee, alles gut.
Okay. Entweder du führst, dann musst du aber rauskommen und darfst nicht nachlassen, oder du liegst zurück, dann musst du erst recht liefern. Und ich finde es so schwierig, oft, also gerade wenn das so Leute sind, die so unerfahren sind, du kennst es, dann stehst du vor denen und sprichst, machst dein Coaching-Ding, ja. Aber du siehst in den Augen so, oh fuck.
Das Licht ist flammend aus. Oh
zu Hause, fuck. Ja. Da passiert gar nichts mehr gleich.
Ja, und das ist halt das Problem. Du musst, es ist ja das eine, das Spiel beizubringen, aber das andere ist es, ihm beizubringen, ein Athlet zu sein. Das finde ich, machen die Adler ziemlich geil, weil ich hab mit denen zusammen ja die zweite Herren dann gemacht, als Position Coach. Und die sind wirklich die extra Meile gegangen und haben vor jedem fucking Training 1 bis 2 Stunden Theorie gemacht und Mental Coaching und wirklich, dass da auf allen Ebenen gecoacht wird. Dann kommt da wirklich ein Team raus, was dann auch performen kann und wo Disziplin ist und die wissen, wie sich ein Sportler halbwegs so verhalten hat. Aber das kann nicht jedes Team, nicht jeder Trainer leisten, diesen extra Effort zu leisten und jedes Training 1 bis 2 Stunden vorher anzufangen, das musst du den Leuten erstmal beibringen, ob die das wollen.
Ja, und der Punkt ist auch, da kommen wir jetzt mal zurück zur Vergangenheit. Wir haben damals in der Jugend angefangen, wie du gesagt hast, und dann warst du mit deinen Dudes beim Training und bist du nicht gekommen, haben die dir die Hölle heiß gemacht, genauso der Coach. Ja. So, also für dich war klar, du bist immer beim Training und dadurch ist der Sport für dich Lifestyle geworden. Das ist dein Lebensstil gewesen, ja. Football war alles für dich. Und ja, du bist dann auch ins Gym mit den Jungs oder hast irgendwie Bälle werfen gegangen. Football war immer dabei. Heutzutage ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Football wie so ein, das ist ein cooles Hobby, ja, aber die verstehen nicht, dass dieser Sport, egal in welcher Liga du den ausübst, kein Hobby ist. Ja. Es ist trotzdem Leistungssport. Das bedeutet, dass du neben dem Feld auch dafür was tun musst und machen musst. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich finde, da fängt es halt dann schon an, manchmal kritisch zu werden, wenn dann Leute klar beim Training sind, da vielleicht gut sind, aber sich danach nicht weiter mit dem Sport befassen. Ja.
Schlimmer finde ich es, wenn ich da kurz nochmal zwischengrätschen will, und das hatte ich bei den Thunderbirds, das hatte ich bei den Bears, egal wo. Da kommen die zum Training, gerade so rechtzeitig, dass sie es schaffen, zu Trainingsbeginn zur Whistle umgezogen auf dem Platz zu stehen oder sogar erst dann fertig sind, wenn das Warm-up-Training vorbei ist. Und ja. Ich rede mir jedes Mal einen Mund fusselig und versuche denen dann halt zu erklären, wie wenig Trainingszeit wir übers Jahr gesehen eigentlich haben. Und es ist doch eigentlich schlau wäre, wenn man 20 Minuten vorm Trainingsbeginn da ist, wieso macht man nicht schon mal seine Everydays, ja? Seine Stands and Starts und so eine Geschichten? Erzähle ich denen jedes Mal, aber es kommt nicht an. Und dann denke ich mir, okay, also warum soll ich denn als Trainer da noch Effort reinbringen, wenn ihr mir bei so einer einfachen Scheiße schon nicht zuhört?
Genau, und genau da kommt nämlich dann der Punkt, dass das hatten wir, also als ich jetzt in den verschiedensten Teams, jetzt in Düsseldorf oder Osnabrück oder so war, da haben wir als Unit uns vor dem Training getroffen, dann hatten wir unsere Formroads, aber da haben wir uns erstmal fertig klar gemacht, sage ich mal. Nach jedem Training, wenn das Ding durch war, sind wir dann hingegangen und haben nochmal unsere Everyday Days, quasi Zone Drops mit den verschiedenen Zone Turns und solche Sachen, haben wir halt gemacht, als Unit. Aber das hat uns als Unit ja auch stärker gemacht und man ist dadurch auch immer besser geworden. Und da, finde ich, braucht man eben auch im Team eben noch Leader, die das auch an sich nehmen, also die diese Verantwortung für sich sehen. Und ich finde, also als Coach muss man echt sich die Arbeit auch machen, herauszufinden, welche Leute sind die quasi der verlängerte Arm im Team sind. Du brauchst sie, du brauchst diese Leute, weil du kommst als Coach irgendwann nicht mehr an die ran. Also brauchst du noch andere Stimmen, die das Gleiche auch vorgeben.
Ja, die im Lockerroom dann die Ansage machen, Leute, so sieht's heute aus.
Ja, und ich sag mal, Warm-up, das ist ja, also ein Warm-up ist ja auch, finde ich, das sind immer diese Kleinigkeiten, die man so nutzen kann für so ein Teamgefühl. Ne? Warm-up, man gibt einen Count, alle klappen oder was auch immer. Ne? Also ich finde, das ist doch das Geile irgendwie an dieser Sache.
Da muss ich aber auch die Trainer dann halt kritisieren. Also in vielen Teams, in denen ich war, ist es dann wirklich so, dass wenn das Team Warm-ups macht, die Coaches daneben stehen und labern, wo es eigentlich die Zeit ist, wo man die meisten und besten Korrekturen hinkriegt.
Weil
letztendlich machst du ja die Bewegungen dort, die auf dem Footballfeld dann nötig sind. Und da kannst du doch noch am besten korrigieren.
Absolut. Und was man auch machen kann, ist, was ich halt auch oft nutze in solchen Momenten, ist das einfach auch mal vielleicht persönlich eine Frage stellen. Wenn du weißt, ey, der hatte eine Arbeit, ey, wie ist die Arbeit gelaufen? Ach so, ich meine, das ist doch der Moment. Aber damit zeigst du auch den Jungs, dass die nicht einfach irgendwer sind, sondern ne, dass du die siehst. Und ich glaube, das finde ich auch, ja, sehe ich, kenne ich. Absolut. Nee,
Probleme.
Wie kamen wir jetzt hier hin? Ich war, genau. Ja,
wie das
genau, Jahr, Bulldogs.
Genau, ja. Wie die Bulldogs gelaufen ist. Also ich weiß es ja, ich stand ja bei euch an der Sideline am Stadionsprecherpult und habe das kommentiert, was auch nicht jedem aus dem Team gefallen hat. Aber sei es drum.
Hast du gut gemacht.
Fand ich trotzdem. Danke. Aber es hat auch teilweise echt Schmerzen bereitet, das denn zu sehen. Also was ich dem Team zugute halten muss, und das habe ich da auch gesagt, das Kämpferherz hat man jederzeit gesehen. Selbst wenn es dann in der zweiten Halbzeit eingebrochen ist und die gegnerischen Punkte nur so geklingelt haben und reingerasselt sind, haben die Jungs sich nicht aufgegeben und haben versucht zu fighten. Und da sieht man dann doch noch das Potenzial in diesem Team, dass da noch was passieren kann.
Ja, was ich auch sagen muss, ich finde halt, die Jungs sind schon sehr zusammengerückt mit der Zeit. Und ich glaube auch, dass natürlich auch das Positive ist, was so eine Niederlage, so Niederlagen auch mit einer Mannschaft machen, weil da kristallisiert sich dann am Ende meistens raus so, wer ist richtig dahinter. Ich sehe es auch so, also das Potenzial ist mega da gewesen. Es war einfach ein Ding der Erfahrung. Ja, also ich glaube, dass irgendwann, ja, da weiß ich nicht, da hat in manchen Situationen, da hat uns einfach die Erfahrung dann gefehlt. Und
ich muss aber auch sagen, das Platforming auf O- und D-Seite hat mir manchmal so Fragezeichen auf die Stirn runzeln lassen. Ne? Also gerade so bei der Defense dachte ich so, was? Wieso? Was macht der da?
Ich kann das zumindest so vertreten. Ich kenne den Gedanken, der gespielt werden sollte, aber es hat einfach aktuell nicht zu der Mannschaft gepasst, weil die große Schwachstelle, die ja dann immer aufging, war die Tiefe. Ne? Also es wurde dann eigentlich im Run-Game ganz gut gegengehalten. Short Distance war eigentlich okay, ja, aber dann kamen die tiefen Bomben immer diese Big Plays, die dann reinkamen. Und das hat man ja dann hinterher, irgendwann wurde es ja dann mal endlich geswitcht, dass man einfach gesagt hat, ey, dieses Match-Cover-System, was du spielst, funktioniert einfach gerade noch nicht, weil es einfach zu wenig erfahren ist. Es ist ja auch eine ganz andere Art von Cover, sag ich mal. Mach bitte einfach erstmal too high. Und dann hat er es ja auch für sich verändert, weil er es dann selber auch einfach gesehen hat. Und dann lief es ja auch besser, was das anging. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Da waren dann manchmal so Momente, wo man dachte, warum zur Hölle jetzt? Ist das warum, passiert?
Ja, warum muss ich jetzt mit der Brechstange bei einer kurzen und Endzone, wieso muss ich mit der Brechstange durch die Mitte? Warum tut es nicht der kurze Pass über außen? Oder meinetwegen Pass auf den Running Back mit einem Swing nach außen? Warum?
Weil da muss ich sagen, da fehlte, glaube ich, dann manchmal auch diese Flexibilität. Du hattest dann natürlich Leute, die das gut konnten, umsetzen konnten. Okay. Na, ich sage jetzt mal Nils auch als Quarterback und so. Aber ich glaube, dass dann bei Teams mit mehr Erfahrung kannst du in den Huddle gehen und sagen, okay, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Es war kein Play-Spielzug, aber theoretisch, weißt du, das sind Athleten, Jungs, die können das einfach umsetzen. Der Trupp ist das halt anders gewesen. Das ist einfach Fakt. Ja, muss man einfach sagen.
Dafür meint es man immer schlauer.
Ich sag mal so, vielleicht hätte man es auch machen können, aber ne, ich kann mir das so erklären. Ich will da auch gar nicht, also ich bin da auch außen vor gewesen. Du, ne, ich bin Position Coach gewesen und will da auch überhaupt gar nicht so, ja, du weißt Bescheid. Nee, ja, also es ist halt, wie es ist. Es ist schon krass. Ja, dann hat man auch so ein unsagbares Pech mit den, also der eine Import, der Running Back, Malik White, also geiler aber, Typ. Ja, der war ein mega guter Spieler. Der hat aber nun mal einfach nicht die Räume bekommen, die er bräuchte. Vielleicht hätte man ihn hier und da auch nochmal anders einsetzen können, weil ja. ich sag mal schon, er war schon deutlich stärker, wenn du ihn über Outside geschickt hast, als wenn du ihn Inside schickst. Also das muss ich schon sagen. Ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich ein bisschen mehr mit ihm da in die Richtung gegangen. Kann aber auch verstehen, warum die Entscheidungen so getroffen wurden. Und dann hast du halt diesen Donovan-Receiver-Typ gehabt, der da, also der, ich habe das ja mitgekriegt, der hat sich da verkauft wie den sonst was. Mhm. Division One, dies, jenes. Ja gut, ich verstehe jetzt, warum er nicht mehr bei Division One damals schon war, weil ganz ehrlich, der hat ja überhaupt gar keinen Drang dazu, mal irgendwas catchen zu wollen. Ja, allein bei dem Spiel gegen die Adler, auf dem Platz von den Adlern, habe ich, glaube ich, drei Dinger gesehen, wo, wenn der durchgezogen hätte, er das Ding fangen hätte können. Ja, und der joggt da lang und seine Arme sind nicht mal hoch. Also, was war das?
Ja, also ich glaube, wenn der Defense-Coordinator jetzt auch so seine Lesson gelernt hat, dann wird aus der Defense was? Also ich verstehe schon, dass er mit der Defense-Line Druck aufbauen wollte, damit die Beasts hinten einfacher haben. Ist aber in dem Moment alles zusammengebrochen, als euer Import-End sich irgendwie verletzt hatte und raus war. Ab da war das ja nicht mehr möglich. Spätestens dann hätte man umswitchen müssen. Und ja, wenn er das jetzt verarbeitet hat, denke ich, wird die Defense nächstes Jahr ganz anders aussehen.
Ich glaube auch, dass jetzt die Stärken der Mannschaft einfach anders, wie soll ich sagen, man hat ja jetzt ein besseres Bild auch, ne? Irgendwo von den Jungs, die man dann hat, muss man schon sagen. Nee, also ich fand, es war eine aufregende Season. Ich muss sagen, es waren trotzdem sehr, sehr geile Momente dabei. Also für mich war die Mannschaft ab dem Game auf dem Platz von den Adlern, muss ich sagen, haben sie nochmal einen ganz anderen Football gespielt. Weil sie dann doch gemerkt haben, okay, ist doch ein bisschen mehr möglich. Ne? Also definitiv.
Bei den Adlern haben sie sogar gleich einen Return-Touchdown gemacht, war das nicht so?
Genau, nee, das war nicht gleich ein Return, oder sondern erster Offense-Drive war direkt ein Touchdown. Und da dachte ich, also ich war ja nicht da, ich war ja gerade, ich hatte ja eine neue Hüfte bekommen.
war eine geile Atmosphäre. Also
da habe ich auch gesagt. Also da bin ich auch ausgerastet zu Hause. Adler sowieso, Game Day ist immer nice, glaube ich. Also war bisher immer da, Spaß gemacht. Und ich glaube, da fing es dann an. Und dann das Rückspiel gegen die Adler war auch spannend.
Hm. Ah. Das war nicht ohne. Also da waren die Chancen da.
Ja, also. 18-20, ne, glaube ich. Ja, 18-20. Und dann eigentlich ja auch auf den Ausgleich auf der Hand. Hm. Ja. Ja, ich denke da immer wieder drüber nach und denke, Mann, Tush-Push, boah, hätte man den angefaked, den Import einfach rausgeschickt, weil die haben ja schon gerufen, Tush-Push, Tush-Push, ja, und alle auf die Mitte fixiert, ja, hätte Fahrerkette, aber du weißt, wie sowas ist, man denkt so, fuck.
Aber naja, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wie geht's jetzt mit den Spandauern weiter an Curtis? Hm? Curtis, hey, Curtis, sag doch mal, Curtis, wie geht's da jetzt weiter mit den Spandauern? Was hast du für Lust? Okay.
Naja, also es ist ja so, dass Leroy ist ja jetzt, hat ja ein Angebot bekommen, das er nicht ausschlagen konnte.
Wurde heute veröffentlicht.
Ja, genau, heute veröffentlicht. Er wurde ja Vollzeit angestellt bei Thunder. Ist deswegen gegangen.
Mhm.
Und er hatte dann mich vorgeschlagen, unter anderem, dass ich seine Nachfolge antrete. Und ich habe dann zu Hause erstmal besprochen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Habe ich lange überlegt. Dann war ich auch noch in Gesprächen schon mit anderen Teams eigentlich, wo ich auch einmal bei einer Sache sogar schon eigentlich committed hatte. Und dann, ja, Gespräche mit Spielern geführt, Vorstand geführt. Und dann habe ich mich vom Herzen her auf jeden Fall dazu entschieden, bei Spandau zu bleiben, weil es einfach, wie ich auch gerade schon gesagt habe, die Jungs sind jung, die sind noch unerfahren und ich habe Bock drauf. Und ja, im Endeffekt geht es jetzt so weiter, dass ich der neue Head Coach von den Spandauern bin.
Herzlichen Glückwunsch. Hier offiziell jetzt im Coach Potatoes Podcast die offizielle Nachricht. Als erstes gehört, Curtis wird der neue HC von den Spandauern. Yay!
Ja, viel Arbeit. Ne? Also, muss sagen, die Adler machen es einen natürlich jetzt auch nicht leicht. Die sind ja richtig am Werbetrommel rühren. Wir haben
wird jetzt das Master-Ding in der Liga.
Ja, also garantiert, gar keine Frage. Und ja, wir stehen jetzt einfach am Punkt, wo ich jetzt einfach die Aufgabe habe, die Mannschaft zusammenzuhalten, weil ich sag mal, nach so einer Season muss das erstmal hinkriegen. Wir hatten jetzt letzten Donnerstag das Team-Meeting, wo ich viel so vom Konzept her vorgestellt habe. Und die Resonanz und das Feedback ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil, wie gesagt, ich setze andere Schwerpunkte dann einfach und habe die Situation jetzt auch für mich so nochmal reflektiert und mir angeschaut, wo steht man jetzt eigentlich mit der Mannschaft. Klar ist, dass wir immer noch in einer Aufbauphase sind, ne? Next Step aber. Und ich muss jetzt halt einfach schauen, was für ein Spielermaterial werde ich überhaupt haben. Ne? Wo steht man? Habe jetzt ganz viel Zeit erstmal in Coaching, Struktur und Co. Investiert, um zu schauen, dass ich erstmal eine Crew aufbaue. Ist mir auch soweit gut gelungen. Da werde ich jetzt aber nicht viel mehr zu sagen. Das kommt dann mit der Zeit jetzt alles. Werde jetzt auch viele Gespräche noch zukünftig führen mit Spielern, um sie auch eben zu halten. Das ist wirklich etwas, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich am Telefon jetzt verbracht habe in letzter Zeit, aber ich habe schon vor, mit fast jedem Spieler persönlich auch mal zu sprechen. Habe eine Umfrage gemacht, wo sie mal offen Feedback, Verbesserungsvorschläge und alles mehr senden konnten. Das wurde auch gut angenommen. Ich habe halt einen guten Einblick bekommen da rein. Was stört eigentlich? Was fanden sie an der letzten Season so blöd? Was würden sie sich da anders wünschen? Und was ich einfach daraus so rauskristallisieren konnte für mich war, man muss jetzt nicht weggehen und sagen, man professionalisiert nicht irgendwie das ganze Football-Knowledge. Also das muss schon ist auch mein Anspruch. Man möchte schon einen guten Input geben, auch vom Play-System und sowas. Aber die Masse der Dinge, da bin ich einfach der Meinung, dass man in so einer Phase mit der Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr dahin gehen muss, es ein bisschen kleiner und tiefer zu stapeln und lieber die Dinge, die man so als Grundlage haben will, die müssen sitzen. Weil dann funktioniert es, dann weiß jeder auf dem Feld, was Sache ist. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, dass ich da den Anspruch einfach erstmal ein bisschen tiefer stapeln muss, das ist einfach Fakt. Was jetzt nicht heißt, dass sie es nicht könnten, aber ich glaube, ob man jetzt Sachen nur so 50% umsetzt oder zu 100% on point versteht, was wäre dann Bread and Butter Plays, dass man die reinbekommt, weil dann kannst du ja danach immer noch draufsetzen, kannst dich immer noch, die paar Plays, die du dann speziell für deine Gegner scoutest, die kannst du dann installieren, ja, weil Bread and Butter sitzt. Das ist so der Punkt.
Ich muss mal ganz kurz Pause machen, ich muss mal wohin? Auf die 17? sofort weiter. Ich bin
alles
sofort
klar. Wieder da. Alright, okay.
So. Curtis, so, da ist er.
Ich bin wieder da.
Ja, da sind wir wieder. Ja, also was du sagst, ist völlig richtig und das sehe ich halt auch so. Also bevor du jetzt irgendwie anfängst, eine RPO laufen zu wollen, musst du erstmal gucken, dass du deine Standard Off-Tackle-Läufe hinkriegst, ohne irgendwelche tricky Sachen. Bevor du jetzt da irgendwie, weiß nicht, einen Running Back Pass hinkriegst, dann muss dein Running Back erstmal lernen, die Kurve zu kriegen. Und ja, sehe ich genauso.
Absolut.
Also, ich denke, es ist sinnvoll, erstmal wieder sich auf das Wesentliche zu reduzieren, eine Basis zu schaffen, auf der du dann weiter dein Haus aufbauen kannst. Und dann, bevor du improvisieren kannst, musst du erstmal dein Handwerk können.
Absolut. Und ich sage mal, auch das Wissen halt auch, also jetzt die Off-Season auch zu nutzen, denen einfach auch Wissen mitzugeben. Also ich werde jetzt im nächsten Jahr die Offense callen. Das ist jetzt, wäre jetzt so mein viertes Jahr, dass ich das mache. Ist für mich auch geil, weil ich jetzt einfach nochmal mein ganzes Thema, was ich, also mein Playbook, die ich hatte, ich fahre ja nie immer das gleiche Playbook. Ich habe ein System, eine Terminologie, die ich fahre, aber dann schaue ich natürlich erstmal, was für eine Mannschaft habe ich, ne? Und was ich auch versuchen werde, oder immer versuche, ist, dass ich auch die starken Spieler, die ich habe, dann auch entsprechend auch einsetzen kann. Aber für mich ist halt geil, mich da auch weiterzuentwickeln einfach. Und ich bin ja eigentlich Defense-Minded Coach hauptsächlich gewesen, immer, ja, auch vom Spieler. Aber das ist genau das, wo ich auch meinen Vorteil sehe, weil ich kann meiner Offense dann auch das ganze Knowledge geben, dass sie Defense lesen können. Also, dass die Defense verstehen. Also, das ist, glaube ich, auch etwas. Also klar, du kannst jetzt Receiver die tollsten Routen laufen lassen, aber lass ihn doch bitte auch mal verstehen, was sind denn die Concepts, die vielleicht kommen. Ja, und wie sind die Movements der Defender?
Wo sind die
Da brauchst du eine
Zwischenräume
Po-
und Personen?
Genau, da brauchst du eine Post-Route nicht in den Safety reinlaufen. Ja, dann kannst du dich bitte ins Window setten. Also solche Sachen, das ist zwar Next Step, ne? Also das ist, erstmal muss das Grundkonzept stehen, aber Next Step muss dann auch sein, dass man denen die Spielintelligenz auch beibringt, dass sie dann verstehen, wo, ne, wie, vielleicht muss ich den Winkel hier ein bisschen anpassen. Also solche Sachen, nur so funktioniert es dann halt auch langfristig. Und ja, das können wir jetzt tausend Stunden drüber philosophieren. Ist auf jeden Fall, mein Fokus liegt darauf, dass ich die Spieler individuell weiterentwickeln möchte. Dementsprechend setze ich gerade ganz viel Arbeit in den Aufbau des Coaching-Staffs. Ich werde auch das Thema Mental Coaching auf jeden Fall angehen. Da habe ich eine sehr gute Bekannte von mir, die Miriam Kohlhaas. Ich weiß nicht, ob du sie kennst vom
Nee,
Namen
ich
her.
dachte, du kennst ja so einen berühmten Podcaster.
Ja, da kommen wir auch noch zu. Warte mal ab, das ist doch gleich der nächste Step, Mann. Nein, aber Miriam Kohlhaas, zum Beispiel, die Quarterbacks haben sich halt gewünscht, dass sie mehr gefordert und gefördert werden. Und Miriam ist eine gute Freundin aus alter Zeit, die ich auch aus Osnabrück und auch aus Münster kenne. Da hat sie immer mit meinen Quarterbacks, aber auch mit der Mannschaft gearbeitet. Sie ist, ich weiß nicht, glaube ich, mehrfache deutsche Meisterin mit Schwäbisch Hall Unicorns geworden. Und jetzt zuletzt bei der ELF ist sie ja auch als Mental Coach dabei.
Sowas find ich mega. Ich weiß, dass Dachau Thunder auch versucht hat, mit einer Sportpsychologin zu arbeiten. Ich finde das mega und ich finde, das ist ein absolut wichtiger Schritt, zu gucken, dass die Leute sich A, in dem Sport wohlfühlen, dass man mit den Situationen durchgeht, die Stress erzeugen. Man stelle sich vor, der Kicker, ja, die letzten Sekunden laufen aus, er muss das Ding da durch.
Genau.
Das sind so Situationen, wenn du da jemanden hast, der dich da mental durchlotsen kann und dir Techniken beibringen kann, sich wieder so ein bisschen runterzufahren. Quarterback, auch eine sehr exponierte Position. Da hast du dann jetzt mal so eine Serienniederlage. Wie kommst du da jetzt mental wieder raus, ne?
Ja, absolut. Aber auch den einfach, ich sag mal, was Miriam halt auch so als Fokus setzt, ist so dieses Game Day Preparation. Ne? Also es ist ja, also hab ja auch einen Mental Coach. Ich war ja lange selbstständig im Fitness- und Gesundheitsbereich. Bin auch Mental Coach, aber ich kann es als HC nicht liefern, dass ich jetzt auch noch für die gesamte Mannschaft das immer hinbekomme, für jeden
Das ist
Einzelnen
ja
da
nicht
zu
deine
sein. Das
Rolle.
schaffe ich nicht. Das ist
Das ist
gerade
nicht
nicht
deine
meine
Rolle.
Rolle. Genau. Und Miriam, wir haben jetzt gesagt, wir starten dieses Jahr mit den Quarterbacks und sie arbeitet auch mit mir als HC, weil ich das immer schon mit ihr gerne gemacht habe. Und dann im nächsten Schritt will ich natürlich irgendwann dann hinkommen, dass man sie auch vielleicht fürs Team hat. Ne? Aber erstmal jetzt diese Position, weil sind junge Quarterbacks, ne? Gerade Nils, der jetzt, ich sag mal, muss man ihm auch mal lassen, der ist mit 18 Jahren gerade mal hochgekommen und hat dritte Liga gespielt und das trotzdem auch gar nicht schlecht. Ja, also und jetzt gib dem mal die Werkzeuge an die Hand, dass er dann wirklich wie ein Pro-Athlet arbeiten kann, ne, mit sich
selbst. Ich muss dazu auch immer sagen, ich habe immer einen heiden Respekt vor Leuten, die willens sind, Verantwortung zu übernehmen, selbst in einer Situation, wo sie dafür auf die Fresse kriegen.
Ja.
Gerade jetzt so Quarterbacks, so bei meiner Thunderbird-Zeit hatte ich auch einen jungen Rookie, der hat es vorher noch nie gemacht, aber er wollte es machen und er wusste auch, wenn Scheiße läuft, dann kriegt er einen Shit ab. Also, da finde ich das dann immer toll, wenn Leute sagen, ich möchte das gerne machen, ich möchte mich da hinterklemmen und will das machen und dann durch so eine taffe Zeit gehen. Und dann kriegen die auch meine volle Unterstützung und Coverage und finde ich immer gut, wenn man so eine Leute hat, die Verantwortung übernehmen wollen. Das sollte man denen auch dann geben.
Absolut, absolut. Ja, und das ist so, ja genau, das ist so die eine Seite. Und dann ist ja so der nächste Punkt, das Thema, da haben wir uns ja auch schon drüber ausgetauscht, Team Culture. Also ich finde es immer wichtig, also zum Beispiel, wenn du die Adler anschaust oder auch die Rebels, die haben halt eine Teamkultur. Ja, ja. Ob es jetzt der Winner Circle ist bei den Rebels oder einfach dieses Ganze, wie der Game Day bei den Adlern aufgebaut ist, ja hochprofessionalisiert. Ja, die kommen, laufen ein, die wissen genau, wie, was, wann läuft. Ja. Und das haben wir in Spandau nicht so in der Art. Mhm. Und na, und dann ist auch immer die Frage, wofür, also es ist ein ganz neues Team. Also wofür steht die Mannschaft eigentlich? Also was ist das Goal, was ist die Vision dieser Mannschaft? Und da kommen wir ja dann zu dir. Da hast du mir ein cooles Angebot gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch unbedingt umsetzen will. Also kannst du ja mal gerne erzählen, was wir uns da so ausgedacht haben.
Ja, das ist im Prinzip das, was ich bei den Bears ja auch schon gemacht habe. Wir werden dann halt gucken, dass wir einen Workshop machen, wo am Ende ein Teammotto, also entweder wirklich ein Teammotto oder nur ein Motto für die Saison, das ist völlig egal, rauskommt. Wir dann aber das Ding nutzen, um über ja, Identität zu sprechen. Wer wollen wir sein? Was wollen wir sein? Was ist unser Ziel? Das habt ihr dann hoffentlich schon definiert. Und dann die Frage, mit welchen Werten wollen wir denn diese Ziele erreichen? Weil das ist ja das nachher, was das Team von anderen abgrenzt. Wie wollen wir unsere Werte vertreten und leben? Weil ich finde das dann halt immer ja wenig hilfreich, wenn Coaches den Team so ein Motto vorgeben, ja, one team, one dream und sowas, was dann so leere Spruchhülsen sind, wenn die nicht gelebt werden, wenn nicht klar ist, wofür soll das Ganze jetzt stehen? Und ich denke, wenn ein Team sich sowas selber arbeitet und da Leben reinpackt, dann hat das viel mehr Mobilisationskraft, die Leute dann zu aktivieren.
Absolut. Und
das wollen wir zusammen starten, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall nice. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Bin auch sehr gespannt. Also ich habe es ja in dem Meeting auch schon so angesprochen und die Spieler fanden die Idee cool. Und haben auch alle genickt, als ich die Sinnhaftigkeit dahinter auch erklärt hatte. Und ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt für die Mannschaft, weil die kannten Spandau alle als Team, was total, ich sag mal, was total stark ist, dominant in der Liga war. Und dann ist es ganz anders gelaufen. Mhm. Und nee, wir sind nicht mehr die Bulldogs, wir sind jetzt andere Bulldogs.
Sind
da
jetzt ein anderes
Und da geht es jetzt halt irgendwie. Genau, ist jetzt ein anderes Team. Und da geht es jetzt eben darum, und das finde ich ist halt eben auch ein Punkt, der für so einen Neuanfang wichtig ist. Ja, wofür steht denn das Team dann in Gänze, sage ich mal. Ne? Ja, und finde ich cool. Ich bin da sehr gespannt, was sich daraus dann so entwickelt. Und was die Mannschaft sich da ausdenkt. Also ich glaube, aber am Ende kann das etwas sein, was viel trägt, definitiv. Ja. Dann hat es auch mehr Gehalt, was auf dem Platz auch gesagt wird. Also ne, auch die Calls, egal was wir da machen. Ja,
ja Genau, weil es geht ja dann um Werte und wenn jemand gegen die Werte verstößt, dann muss das Team halt zusammenrücken und sagen, ey, das sind aber die Dinge, auf die wir uns geeinigt haben. Und wenn dann halt drin steht, jeder ist zuverlässig und hat möglichst oft zu kommen und du kommst jetzt gerade nicht, verstößt du hier gerade gegen unsere Werte. Dass das nicht immer Aufgabe des Trainers ist, diese Werte zu verteidigen oder hochzuhalten, sondern einfach vom Team gelebt werden. Und das ist, was komplett Unterschiedliches. Und wie du sagst, Rebels oder jetzt auch Adler, selbst in der Regionalliga, die machen das vorbildlich. Die wissen, wie sowas
funktioniert.
Und das merkst du auch. Ja, da steht dann ein selbstbewusstes Team vor deiner Nase, die dann auch einfach ein Stück weit abgebrühter sind.
Ja, definitiv. Und weil du es auch vorhin einmal gesagt hattest, ich war zum Beispiel auch total erstaunt darüber. Also man hat ja schon mitbekommen, dass bei den Adlern natürlich auch diese riesen Umbruchsituation dann da war. Mhm. Na, warte, mein Netz ist, glaube ich, gerade nicht so gut. Warte.
Ja, mal kurz warten.
Jetzt hörst du mich wieder.
Jetzt müsstest du nochmal wiederholen, genau.
Ja, jetzt, genau. Also was du auch vorhin sagtest, bei den Adlern hat man halt auch so gesehen, ne? Dann wusste man, okay, dritte Liga, man hat den Umbruch mitbekommen, viele Leute sind gegangen, wie auch immer, aber wenn du dir dann anschaust, wie die dann alle auf dem Feld agiert haben, dann hast du gesehen, dass das eigentlich komplett egal war, ob die in der zweiten Mannschaft oder ersten Mannschaft gespielt haben, weil die hatten ja alle das Mindset.
Ja.
Die hatten ja alle dieses Mindset. Und das muss man denen lassen, ne? Gar keine Frage. Also auch wenn die Adler jetzt für mich natürlich gerade in der Situation und auch mit dem, was jetzt so gerade passiert, natürlich auch eine Riesenkonkurrenz insofern darstellen, dass man natürlich schon stark gegen argumentieren muss, warum sollten Spieler jetzt bei mir in der Mannschaft bleiben.
Ja, genau. Und darum geht es.
Ist einfach der Punkt.
Genau. Und da machen sich, finde ich, zu wenige Teams Gedanken drüber, was unterscheidet mich von den restlichen Teams in Berlin. Letztendlich spielen alle Football, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Absolut.
Und da fehlt es dann an Identität. Es geht nicht mehr nur um Farben und das Helmlogo, sondern ja, wer sind wir und was sind wir?
Vor allen Dingen, das ist ja etwas, was wir in Münster damals bei den Blackhawks wirklich per excellence hinbekommen haben. Also es hat einfach gepasst. Also wir waren ja unabhängig von unserem Sport, der ja einfach ein Nischensport ist. Wir waren aber stadtbekannt. Also diese Mannschaft wurde nominiert zur Mannschaft des Jahres. Es wurden einzelne Spieler und Athleten zu Sportler des Jahres. Also wir waren in dieser Sportbubble, waren wir vollkommen vertreten. Und wir haben in Münster den Bundesliga-Fußball, wir hatten den Bundesliga-Handball, Basketball, diese Teams. Aber wir waren auf einmal in Kooperation mit all denen. Mhm. Ja, und wir haben Partys gemacht. Also wir waren wirklich, wir haben eigene Partys geschmissen über einen Sponsor. Der hat uns dann die Räumlichkeiten, da haben wir die Blackhawks College Partys und sowas gemacht, Red Cup Partys, ja, wo wir richtig so in American Style das alles aufgezogen haben. Das hat uns halt Geld in die Kasse gespült und Bekanntheit gesteigert. Ja. Resultat war, dass wir beim Stadtderby Münster gegen Münster knapp 5.000 bis 6.000 Fans da hatten und alle ums Stadion. Also es war krank. Und das für Münster und in der Liga auch, ne, muss man ja auch mal sagen. Die haben jetzt zuletzt in der GFL 2 in dem Bundesliga-Stadion gespielt. Also es ist schon krass gewesen, was die da aufgezogen haben. Ja, wie gesagt, und das hat aber geklappt, glaube ich, auch in diesem Gesamtverein wegen dieser ganzen Identitätsthematik. Ne? Da sind dann auch Leute bereit gewesen, neben dem Sport auch mehr im Verein zu tun. Und das muss man ja auch immer sagen. Was mir auffällt, ist, oft sind Leute gerne bei einem Verein, aber nicht bereit, für den Verein zu sein. Ja, und am Ende muss man immer noch sich überlegen, was ist denn ein Verein? Also ein Verein ist ja nur eine Ansammlung von Leuten, die gemeinsam ein gleiches Interesse haben und das verfolgen wollen. Und da muss man sich halt auch als Spieler den Gedanken mal machen, ist es wirklich jetzt so cool, nur zu fordern oder kann ich mich irgendwie einbringen? Ja, weil wenn man will, dass das Ding nach vorne kommt, dann muss sich doch jeder einsetzen.
Einerseits das, aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, müssen die Vorstände auch verstehen, dass sie sich den Nachwuchs oder ihre Nachfolge erziehen müssen. Sie müssen sie ranführen. Du kannst jetzt halt nicht sagen, heute trete ich ab und mir egal, wer das jetzt macht, das funktioniert nicht, sondern mal zu gucken, wer hat denn so das Gespür oder den Willen dazu, jetzt zum Beispiel mal irgendwann mal so einen Bus zu ordern oder mal an der Tageskasse die Abrechnung zu machen oder sowas, ne? Und dann langsam ranführen an so eine Thematik. Und dann, wie du sagst, muss dieses Gefühl da sein, als Spieler, als Vereinsmitglied auch was in den Verein zu tragen und dort mitzumachen. Und wenn es nur der Game Day Aufbau ist, aber da fängt es dann meistens schon an, dass die Ersten sich dort immer verpissen.
Ja, ja, absolut.
Aber sag mal, also sportlich wärt ihr jetzt abgestiegen, es ist aber noch nicht ganz sicher, weil Erfurt eventuell Probleme mit dem Nachweis der Jugendarbeit kriegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ist das jetzt fix, dass ihr abgestiegen seid, oder kann es am grünen Tisch noch passieren, dass ihr in der dritten Liga bleiben könnt? Und wenn ja, wollt ihr das?
Okay, also ja, ich habe auch davon gehört, dass Erfurt das Lizenzenthebungsverfahren, glaube ich, das wurde, glaube ich, losgetreten, weil die Jugendarbeit fehlt. Sportlich nach der Liga sind wir abgestiegen. Punkt. Mhm. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich plane gerade mit nichts anderem. Mhm. Weil hätte, ne? Oder wenn, also bringt mir nichts. Bringt mir nichts, darüber nachzudenken, ob wir dann gegebenenfalls in der dritten Liga sein können. Und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Punkt. Das habe ich bei dem Meeting auch gesagt. Ich gehe in die vierte Liga. Mhm. Weil es keinen Sinn ergibt, mit einer Mannschaft, die da steht, wo sie gerade steht, mit dem, wo eventuell der eine oder andere Spieler geht, ja, sich in die dritte Liga zu stellen und sich wieder verkloppen zu lassen. Nicht, dass sie sich dagegen halten könnten, ja, aber wenn wir bei dem mentalen Aspekt mal bleiben, ist es doch für so eine Mannschaft viel besser, wenn sie eben auch mal gewinnen kann. Und natürlich gehen wir dann in die vierte Liga und werden dann nicht irgendwie Mittelfeld anpeilen, sondern dann werden wir natürlich die Meisterschaft anpeilen. Punkt. Mhm. Ja, und das habe ich auch so ganz klar gesagt, weil ich habe auch den Spielern gesagt, ich brauche euch da jetzt nicht Honig ums Maul schmieren. Mhm. Es ist gerade die Situation. Wir sind sportlich abgestiegen. Ja, und sind wir mal ehrlich, lass uns doch lieber den Step als Chance sehen und nicht als irgendwie, ne, als ist ja kein Rückschritt eigentlich, wenn man mal überlegt, wo wir gerade stehen und wie die Season auch gelaufen ist. Mhm. Ja, sportlich abgestiegen, aber es kann eine Chance sein. Die Chance sein, sich, jetzt bin ich weg gewesen, ne, sich eine Winner-Mentalität aufzubauen. Ja. Und ja, deswegen kann ich sagen, bin ich davon überzeugt, dass man.
Wie bewertest du den Umstand, dass jetzt sowohl die Adler in der Regionalliga als auch die Thunderbirds in der Liga darunter quasi den Aufstieg verweigern?
Wenn man die Hintergründe kennt, also bei, genau, hörst du mich? Mein Empfang ist irgendwie wieder nicht so gut, ne?
Ich höre dich, ja.
Okay. Also, wenn man die Hintergründe kennt, sind schlaue Entscheidungen, meiner Meinung nach. Also bei Thunderbirds ganz klar eine smarte Entscheidung, weil, wie gesagt, ich weiß, die Jugendarbeit läuft ja bei denen schon was, aber wahrscheinlich die Anforderungen jetzt für die Liga wären ja eben, dass du eine A-Tackle, B-Tackle oder sowas hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob das da besteht, kann ich nicht beurteilen. Und bei den Adlern ist es ja auch so, dass sie ja dann jetzt auch diese finanziellen Thematiken da hatten und wahrscheinlich auch erstmal aufbauen wollen. Und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Also ist ja eigentlich dann auch richtig. Ich meine, auch jetzt in so eine GFL 2 hochzugehen, das bedeutet ja auch einfach wieder finanziell ganz andere Dimensionen. Du musst ja erstmal Liquidität vorweisen, dann kosten die ganzen Lizenzen was, dann das Ganze, was die Infrastruktur verlangt, drumherum. Ja, das sind Kosten, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und bei den geringen Mitgliedsbeiträgen, die wir als Footballvereine einnehmen, ist es utopisch, das sofort einfach zu entscheiden, wenn man gar nicht, ich sag mal, den Background geschaffen hat, dass man die Liquidität, sage ich mal, vorweisen kann, dass man die Partner und Sponsoren da hat, damit man eben nicht sofort ans Ersparte muss. Mhm. Das Ganze muss finanziert werden. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wenn ich mal kurz sagen darf, dieser Mitgliedsbeitrag, den wir als Footballverein nehmen, das ist so lächerlich. Wenn du überlegst, dass ich jetzt theoretisch für einen Schwimmkurs für meine Tochter im Monat fast 120 Euro bezahlen muss, aber Football verlangt 25 oder 35 Euro, was ist das? Funktioniert ja, nicht.
Weil ich halt denke, es ist natürlich jetzt auch noch mal unsteter geworden, wo jetzt ja halt die Pläne im Raum stehen, für GFL 1 und 2 dann die Ligen zu verkleinern. Also irgendwelche Teams purzeln dann da am Ende wieder runter. Wäre es natürlich ein enorm größeres Risiko, in die zweite Liga zu steigen, um wieder abzusteigen. Das hat dann niemand was gebracht. Ja. Also da würde ich auch lieber abwarten, zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt mit dieser Ligastruktur, um dann nochmal anzugreifen, wenn es soweit ist.
Absolut. Wobei ich auch da wirklich sagen muss, was ich bis heute nicht verstehe, warum, also wir haben so viele Bundesländer, wo Football halt groß läuft. Aber warum kriegen wir es nicht hin, ein einheitliches Ligakonzept aufzuziehen, ja, wo dann auch diese sportliche Messbarkeit dann ziemlich gleich ist. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du überlegst, dass in NRW, ich glaube mittlerweile 7 oder 8 Ligen im Herrenbereich bestehen und wir hier in Berlin beispielsweise von 4 oder 5 sprechen. Ja. Warum? Und dann sind aber in der 4. Liga 12 Teams oder was? Also ja, hä? Ich verstehe das nicht.
Vor allem sind jetzt in unserer 4. Liga halt einfach mal 5 Berliner Teams drin. 5.
Ja, das ja 5. 5. Ja, das ist krass. Das ist schon krass.
Also wie siehst du das? Also ich finde, das ist ein krasser Qualitätsverlust an Berliner Football, wenn du jetzt auf einmal siehst, 5 fucking Teams in der 4. Liga und 1 gerade nur noch mal in der Regionalliga.
Ich glaube, dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt Corona, ne? Also ich meine, wie viele Gespräche hatte ich jetzt mit Spielern gehabt, also die mir mal nahegelegt wurden, dass ich sie mal kontaktiere, die mir sagten, die haben aufgehört. Also gerade in dieser Thunderbird-Zeit, da habe ich ja wirklich versucht zu. Die haben auch alle aufgehört, weil sie nicht aktiv spielen konnte. Dann ist die Jugendarbeit, so wie ich das beobachte, total schwierig. Also bei vielen Vereinen kommt der Nachwuchs gerade nicht nach, sage ich mal. Dann ist ein Extrem, was mir auffällt in Berlin, ist dieses unfassbare Reisen von Spielern von A nach Z. Also wirklich, dann ist der eine Season hier, dann die nächste Season da, dann die nächste Season da. Es ist schon heftig. Also ich meine, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wir sind in Football jetzt nicht klein. Ja. Und wenn du den in Ruhrpott guckst, dann hat Düsseldorf auch 3 Teams. Ne? Und dann ist Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, die alle sitzen nebeneinander. Das ist für den einen Spieler kein Unterschied, ob der nach Dortmund oder nach Bochum fährt. Ja. Ja, trotzdem ist so diese Reise von Team zu Team ist da nicht so vertreten. Ja, das ist schon krass. Was hier abgeht.
Das ist so eine spezielle Berliner Söldner-Mentalität, ne? Da, das Team, was ein bisschen Oberwasser hat, da wird dann hingetingelt, ne? Beziehungsweise, wenn ein Coach dann, also meistens hängt es ja dann an dem Coach, ne? Wenn der zum nächsten Team geht, dann gehen die ersten Spieler mit. Wenn das Team dann wieder ein bisschen Oberwasser kriegt, dann kommen die nächsten Spieler und so weiter. Und das ist in Berlin immer extrem gewesen und ist jetzt mit Thunder nochmal extremer geworden, finde ich.
Ja,
definitiv. Wird halt kleiner. Also der Kuchen bleibt der gleiche, aber mehr Mitesser.
Ja, voll. Ja, und da finde ich, müsste man gerade, was so den Jugendbereich angeht, da fände ich zum Beispiel voll, also sinnvoll, wenn es vielleicht so Aktionen gibt, auch wo alle Vereine beteiligt sind, um zum Beispiel den Sport im Jugendbereich wieder breiter, bekannter zu machen, um Leute halt auch zu ziehen, die mit diesem Sport gerade nichts zu tun haben. Und da müsste man sich, glaube ich, so als Vereine oder auch als Verband jetzt von Berlin, Brandenburg, vielleicht mal so dahin begeben, dass man mit allen mal an den Tisch geht und überlegt, was für ein Konzept, und jetzt mal außerhalb vom Big East oder so, sondern wirklich mal so, was für ein Konzept. Es gibt das Schulkonzept, was ich auch sehr sinnvoll finde, aber ich glaube, das mündet jetzt ein bisschen mehr Richtung Flag. Was genau geht jetzt noch so Richtung Tackle eigentlich? Weil ja, Flag ist wichtig, wird olympisch, aber wir dürfen auch den Tackle-Football trotzdem nicht vergessen. Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Tackle-Football so hinten runterfällt. Ja, und die Jugendarbeit auch nicht mehr so, also ich kann, ne, das ist jetzt mein Empfinden. Ich weiß nicht, was der Verband da tut. Aber dass der Tackle-Football so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so stiefmütterlich behandelt wird gerade. Und man deswegen auch im Jugendbereich alle Teams irgendwie dann doch irgendwie ums Überleben kämpfen müssen. Ja, und ich glaube, man könnte das, wenn man das so, auch mit dieser NFL-Thematik jetzt, wenn man es berlinweit jetzt nutzen könnte, ne, für alle Vereine, dass man darüber auch Jugendliche zieht. Weil ich meine, wenn da einer aus Marzahn kommt und der andere kommt aus Spandau und der nächste kommt irgendwie aus Neukölln, ja, dann heißt es ja nicht, dass der Neuköllner nach Spandau fährt und der Marzahner nach, also weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn du doch Jugendliche aus deinem Bezirken dann hast, dann kannst du die doch auch vielleicht zu dir ziehen in so einen Sachen. Ja, keine Ahnung, das ist so ein Gedanken, den ich einfach habe. Was mir so ein bisschen fehlt.
Ja, da habt ihr mit den Bears dann auf jeden Fall auch so Partner in Crime, die sehen das halt auch so ähnlich. Ich hatte das letzte Interview mit Döbler, dem Präsidenten von den Bears. Mhm. Der sieht das ja auch so ähnlich. Wobei man jetzt aber auch, das habe ich jetzt festgestellt, doch wieder so einen kleinen Aufwärtstrend in der Jugendarbeit sehen kann, was Tackle Football angeht, weil ihr versucht jetzt wieder eine U20 aufzubauen. Die Rebels sind jetzt, glaube ich, in der GFL. Juniors mit ihrer U20. Die Cobras haben, glaube ich, wieder eine U20, die spielen wird nächstes Jahr. Die Bears haben eine U20. Bei Marzahn weiß ich es nicht. Aber ich glaube, die sind auch immer bemüht, eine Jugendmannschaft zu haben. Bei Thunderbirds, ja, das ist halt immer so, ja, die haben dann halt nicht immer die Trainer dafür. Ne? Die können sowas nicht nur schwer anbieten. Also ich weiß nicht, wie der Stand bei den Thunderbirds ist. Wenn ihr da mal einen aktuellen Einblick habt, könnt ihr den mal rüberschicken. Das mal mit ein, aber was jetzt so U20-Football angeht, und ich finde das gut, dass sie das angeglichen haben mit dem Alter hier in Berlin-Brandenburg, um das dann halt auch zur GFL-Junior konkurrenzfähig zu machen, dass es da zumindest, was die Teamanzahl angeht, wieder ein bisschen aufwärts geht. Aber ja, ansonsten sehe ich das halt auch so. Also ich würde es mir wünschen, dass der Verband irgendwie so eine übergeordnete Veranstaltung fährt, um halt für alle Teams dann neue Spieler zu begeistern. Ja, klar, die Vereine müssen auch was machen, das kann nicht alleine der Verband machen, aber so als Dachorganisation was zu starten, würde ich auch schon cool finden.
Ja, absolut. Oder auch auf der anderen Seite, ich sag mal, auch Berlin Thunder beispielsweise da in eine Pflicht zu nehmen. Das war ja mal ein Gedanke. Ich fand den Gedanken damals, als die Liga startete mit der ELF, dachte ich so, eigentlich cool, wenn es passiert. Mhm. Weil im Endeffekt die Medienwirksamkeit von den ELF-Teams ist halt größer als von den Vereinen vor Ort. Ich spreche jetzt nicht von Social Media, ich spreche halt auch von dem, was im Fernsehen vielleicht übertragen wird und. Und da ist ja die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass Eltern von Kindern oder Jugendliche selbst vor dem Fernseher sitzen, sich das angucken und würde jetzt zum Beispiel über so ein Team eine Veranstaltung in der Stadt oder der Nähe davon veranstaltet werden, wie so ein Juniors-Cam, ne? Wie ist das gab es doch früher hier von den NFL-E-Teams. Ja. Ja, die haben das ja damals auch immer gemacht. Da haben die ja immer so Jugendfootball-Camps gemacht. Und in so eine Richtung zu gehen, dass man aber dann auch darauf abzieht, auch neuen Leuten die Möglichkeit zu geben. Weil dann schafft man das ganze Equipment dahin, lasst die Leute mal gegen Pop-Up-Dummy laufen oder. Ja, all so eine Sachen. Und damit die Spaß an dem Sport bekommen. Und dann können die sich ja im nächsten Schritt erkundigen, wo sie diesen Sport ausüben können. Ja, und so eine Richtung wäre halt auch geil. Muss man ehrlich sagen.
Ja, ich hatte beim letzten Interview mit dem Döbler auch drüber gesprochen. Er sagt halt auch, so Leute kommen dann auch von der ELF, wo ich dann sage, ich glaube das nicht. Also woran machst du das dann fest? Kannst du wirklich sagen, dass die Leute, weil sie ELF-Football gesehen haben, zu euch kommen? Weil ich glaube nicht, dass das Jugendliche sind, die sich ihr ELF-Football angucken. Und ich würde einfach den Vereinen auch mal vorschlagen, wie es in der Wirtschaft dann halt auch so ist, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Also wie kommst du jetzt an das Thema Football ran? Durch ELF, durch Freunde, durch NFL, um da dann auch mal gezielter dann halt angreifen zu können, ne? Auch als Verband zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Weißt, wo kommen die Leute eigentlich her?
Ja, absolut. Aber ich sag mal so. Ne, ich wollte nur sagen, ich sag mal so, ich glaube, dass, und das ist nämlich jetzt ein Gedanke, den ich auch gerade hatte, so jetzt mal unabhängig davon, ich glaube sogar, oder ich würde behaupten, dass der Verband das sicherlich auch so für sich auf dem Schirm hat, aber ich glaube, dass auch dem Verband die Leute dafür fehlen. Oder? Was meinst du?
Ich denke, definitiv fehlen die Leute. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt so diese Öffentlichkeitsarbeit in Social Media anguckt, seitdem die Anni weg ist, passiert da kaum noch was. Ne? Und ich habe für mich festgestellt, das letzte Mal, dass explizit nur Tackle-Football erwähnt worden ist von Seiten des Verbandes, war Oktober letzten Jahres. Seitdem Krass. Wird eigentlich immer nur Flag-Football. Dann mal ab und an Kombination Tackle-Football erwähnt. Und wenn sie Veranstaltungen posten, dann immer sehr kurzfristig, jetzt zum Beispiel auch den neuen Trainer C-Lehrgang, den haben sie jetzt, glaube ich, letzte Woche announced, startet jetzt im November, finde ich halt viel zu kurzfristig. Ja, ich weiß, die Vereine müssten eigentlich langsam wissen, dass das immer im Herbst stattfindet, aber trotzdem finde ich da von Seiten des Verbandes, musste das früher kommunizieren, genauso wie Verbandstage. Und
da habe ich mich letztens so drüber. War das letztes Jahr oder vor? Ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Da war das doch irgendwie eine oder zwei Wochen vorher, wo ich mir dachte, was? Wollt ihr mich verarschen? So, ja, und du musst ja hin, du musst ja dahin, damit du deinen Pass bekommst.
Ja, und jetzt weiß nicht, ob du es gelesen hast. Jetzt wird ja eine Coaches-Klinik geplant.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Wurde am 23. Oktober gepostet und findet am 6. November statt. So, das ist wieder nur zwei Wochen dazwischen. Und dann lese ich mir jetzt so dieses Programm durch, wo ich mir denke, okay, muss ich mir das jetzt antun? 6. November, erster Punkt, Special Olympics. Was haben wir jetzt mit Special Olympics zu tun? Also, okay. Zweiter Vortrag an diesem Tag von José Schmidt, der war jetzt ja der HC von Thunder gewesen. Didaktisches Frontloading im Installationsprozess. Also das klingt für mich so, als würde ich meinen Frontlader-Waschmaschine versuchen zu erklären, was der Kurzwaschstand ist. Also ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Zweiter Tag denn, erster Vortrag, schon wieder NADA. Das hatten wir auch schon beim Verbandstag gehabt, dass uns was über Doping erzählt worden ist. Ja gut, ist ein wichtiges Thema, aber muss ich dafür eine Coaches-Klinik machen? Und dann zweiter Vortrag, Oliver Schmidt, Wing-T-Konzepte im Kontext moderner Offense-Systeme. Also das klingt für mich nach jemandem, der unter Lee Rowland gecoacht hat und das jetzt einfach nochmal breittreten will. Also wie findest du das Angebot?
Puh. Ja, nee. Also spricht mich jetzt nicht an. Punkt. Also muss ich sagen, würde mich jetzt auch nicht ansprechen. Ich finde es halt schade. Also ich fände zum Beispiel Belastungssteuerung im American Football, sowas fände ich halt mal ganz gut. Also mal dieses Thema aufzumachen, weil die Diskussion hatte ich jetzt bei meinem Meeting, da hat ein Spieler gefragt, ja, aber unser Tackling war ja ein Problem, warum fangen wir nicht im November schon mit Vollkontakt an? Ich so, ja.
Versuch das dann mal
zu ziehen. Nein, genau, mache ich nicht. Also ich meine, ihr habt eine ganze Season hinter euch, die schon hart genug ist. Aber ich meine, so eine Sachen halt auch mal, ne? Also Belastungssteuerung ist ja auf so vielen Ebenen so wichtig. Also ob du jetzt plyometrische Übungen machst oder so, da kannst du ja nicht an einem Tag die jetzt eine halbe Stunde da auf einem Bein rumhüpfen lassen. Das tut dem Athleten nicht gut. Ja, du hast da eine ganz klare Steuerung, wie du das machst. Also wie viele Sekunden oder Minuten maximal am Tag und welche Belastung das dann auch sein sollte. Ne? Ob 100% oder wie auch immer. Also, ich versuche es gerade nur kurz zu umschneiden. Aber sowas halt auch, ne? Also sowas finde ich cool.
Ja, weil dazu muss ich auch ergänzen, da muss ich halt auch ergänzen, mir gibt es zu viele Trainer und da schließe ich ausdrücklich mich mit ein. Wir wissen viel über Drills, wir wissen viel über Techniken auf dem Feld, aber wir wissen verdammt wenig darüber, wie man zielgerichtet trainiert.
Ja, richtig. Und das ist halt mein Vorteil, den ich habe durch meine ganzen Lizenzen. Ich bin ja A-Lizenzinhaber, Athletiktraining und Co. Da habe ich halt, es war mein täglich Brot, womit ich gearbeitet habe, 8 Jahre lang mit verschiedensten Athleten. Und das ist halt das A und O. Und du kannst noch so viel Sprinttraining und Co. machen. Wenn du es übertreibst, ist es eher kontra als positiv für den Sportler. Ne? Und da muss man halt auch hingehen. Und auch dieses Verletzungsrisiko, was entsteht, wenn du deine Sportler überlastest, ja, dann werden die bei alltäglichen Bewegungen auf einmal ein Problem bekommen, ja, und sich verletzen. Und ich finde, sowas muss in der Coaching-Klinik sein, vielleicht. Oder dass man wirklich sagt, man hat so, ne, so wie bei BBC oder wie die heißen da in Würzburg, wo sie dann wirklich so Redner haben, die dir dann über, da war ja letztens, wie hieß er denn, Applewhite, wie heißt er denn mit Vornamen? Major Applewhite, der Offensive Coordinator aus dem College, der hat ja dann einen Vortrag dann zum Beispiel damals, vor 2 Jahren oder 3 Jahren war das, gehalten, so über Offense-Systeme und Offense-Concepts, die Cover breaken. Ne? Also wie attackierst du Covers und so. Sowas finde ich geil. Ja, wenn du dann mal ganz andere Sachen hörst, so aus dem High-Level, wo du dir denkst, so, okay, krass. Ja, das ist mal was Neues so, oder was ich gar nicht kannte. Also sowas finde ich cool. Sowas muss in Kliniks.
Ja, ich würde jetzt mal Anwalt des Teufels spielen und sagen. Ja,
die
mal,
Zeit, ne?
Ist ja jetzt das erste Mal, dass sie sowas machen, meines Wissens nach.
Ja, klar.
Ist erstmal so ein Opening-Event. Schön, dass sie sowas machen.
Absolut.
Wenn sie sowas wiederholt machen, würde ich mir andere Themen wünschen, sagen wir es mal so. Also ist schön, dass sie jetzt was Neues versuchen, finde ich gut. Vielleicht löst das ja auch diesen leidigen Verbandstag ab, wer weiß. Also der ist wirklich fan-mäßig. Ich habe mich auch jedes Jahr hier im Podcast darüber herrlich aufgeregt.
Aber ich glaube, also alle tun das, glaube ich, also schon, ja.
Ich meine,
ich sag mal so, ich finde es an sich, ist es ja eine coole Idee. Ich fand auch den letzten, glaube ich, besser als den davor, wobei, ne, Martin Hansemanns Vortrag fand ich auch cool. Ja, aber du weißt, ja.
Ja. Kann ich ja gleich mal fragen. Also ich meine, du als Nicht-Berliner, wie blickst du auf diesen Berliner Football? Was fällt dir da so auf als Außen, nicht Außenseiter oder sowas, sondern als jemand, der die Sicht von außen mitbringt? Weil manchmal hat man ja so eine Betriebsblindheit und sieht dann die eigenen Probleme nicht mehr. Und du kommst aus einem anderen Landesverband und siehst jetzt den hier. Was fällt dir da auf?
Ich kann ja jetzt nur mein Gefühl mitgeben, ohne dass ich jetzt so aktiv in irgendwas drin bin. Also ich kann jetzt wirklich nur so subjektiv darbieten, was mir so auffällt. Also was mir auffällt, ist, dass der Ton rougher ist untereinander. Ich habe so das Gefühl, dass es so klare Klicken von Coaches gibt, die sich untereinander eher versuchen zu demontieren, verbal. Es ist dann einfach mein Gefühl, weil das, was ich so hier und da mitbekomme, als dass es ein so richtig Miteinander ist. Und das ist das, was ich auf jeden Fall als krassen Gegensatz wahrnehme, zumindest mit dem, was ich so in NRW mitbekommen habe, weil da ist jetzt nicht jeder Freund, keine Frage. Aber es ist schon mehr ein Handreichen als jetzt hier, definitiv. Und auch zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, was ich sehr schade finde, ist, dass Berlin sich so die Chance der Jugendauswahl so durch die Lappen gehen lässt. Einfach, weil Vereine Angst haben, ihre Spieler dahin zu schicken. Das ist das, was ich gehört habe. Ja, und man dadurch irgendwie so auch im Deutschland-Vergleich sich so unter Wert verkaufen muss. Weil ich finde schon, dass Berlin krasse Spieler hat. Ja, und es sicherlich auch mit Teams wie NRW langfristig aufnehmen könnte. Aber irgendwie kommt man nicht zusammen. Und das finde ich, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr schade finde, weil wenn man jetzt die Green Machine in NRW sich anschaut oder die Mustangs in Niedersachsen, ist ja ganz anders. Also die sind ja in jedem Altersbereich aufgestellt. Coaches aus allen Vereinen sind dort vor Ort. Da gibt es einen ganz klaren Kodex, wie man sich zu verhalten hat. Man spricht über seinen Verein nicht. Mhm. Ja, ist einfach Fakt. Ich war ja selber auch Coach bei Green Machine. Und da steht der Fokus und die Förderung dieser jungen Leute im Fokus. Und das finde ich halt auch geil. Und man bemüht sich da auch sehr um Partner, die das Ganze auch finanzieren, sage ich mal. Also Green Machine macht ja so Sachen wie, hey, wir gehen mal mit unserer A-Jugend, Auslandsmannschaft ins Ausland nach Texas und sind da eine Woche oder sowas und spielen gegen eine Highschool dort. Also solche Sachen halt, das ist halt was Besonderes, ne? Oder ich war ja bei der U15, wir sind zum Austria Bowl gefahren. Ja, wir sind also mit den unter 15-Jährigen nach Österreich, nach Wien gefahren und haben da in Wien gegen die Nationalmannschaft von Österreich gespielt. Mhm. Mega geil. Ne? Da sind wir einfach noch 3-4 Tage weg. So was halt. Ja, das finde ich. Das fällt mir schon
so. Das kann ich auch bestätigen. Also dieses Klickentum an Trainern finde ich auch. Und dass man sich da gegenseitig die Butter nicht auf dem Brot gönnt. Dass die anderen generell immer Idioten sind und keine Ahnung haben. Das kriege ich auch mit, dieses Gerede. Und dieses Problem, dass wenn ein Headcoach dann halt die Auswahl übernimmt, dann wird schon mal ganz genau geguckt, aus welchem Team kommt der. Ja, und wenn der irgendwas mit Adler zu tun hat oder mit Rebels zu tun hat, schon mal ganz doof, weil dann ist er nur noch Abwerben befürchtet.
Ja, ja. Und das ist schade halt, ne? Weil man damit ja auch den Jugendlichen irgendwie so eine Chance verwehrt. Auch man, also es ist ja, also ich habe ja auch Auswahl gespielt. Das ist schon ein geiles Gefühl, Mann. Wenn du dann so für dein Bundesland da aufläufst, das ein mega professioneller Rahmen war, du hast das erste Mal vielleicht überhaupt in deinem Leben ein Training, wo du, ich sag mal, wo sich von 200 Leuten das Ganze auf hinterher irgendwie 70 Leute reduziert, wovon am Ende nur 50 spielen dürfen, aber du bist immer voll im Training. Verstehst du? Also, wenn du dann bei den Camps bist. Und ich finde, das ist halt eine Sache, die man als Jugendlicher auch mal erleben sollte und die Chance auch dafür haben wollte. Zumal das ja auch irgendwo der Step sein kann, dass du vielleicht auch für die Nationalmannschaft dich dann berufen kann. Das heißt, ne, dass du da gesehen wirst auf den Länderturnieren oder so. Ne? Solche Sachen sind ja auch wichtig.
Ich sehe das mittlerweile ein bisschen kritischer, beziehungsweise stell den Wert der Jugendauswahl in Frage, weil A, kostet das Unmengen an Geld für die einzelnen Landesverbände, sowas auf die Beine zu stellen. Plus, und das ist eigentlich so mein Hauptthema, diese Mehrbelastung für die Spieler. Also zum großen Teil rekrutieren sie sich ja dann aus der GFL Jugend, die schon ein straffes Programm haben, die das ganze Jahr über für die Liga dann trainieren auf einem hohen Level und dann nach Abschluss der Saison dann ins Training, also bei den meisten gibt es ja dann noch Camps zwischendurch, das ist, finde ich, schon problematisch, dass du dann innerhalb der Pre-Season und Season dann Camps hast, wo die dann noch hin müssen und eine zusätzliche Belastung haben, plus dann eben die Belastung nach der Saison dann in diese Auswahl zu gehen und dann spielst du ein Turnier im Herbst bei teilweise sehr bescheidenen Wetterverhältnissen, wo du dann ein Spiel machst und dann meinetwegen zwei Spiele wartest, wo du wieder kalt wirst, dann wieder reinkommen musst fürs nächste Spiel, wo du vorhin gesagt hast, so gesteuerte Belastung und sowas. Mit dem Blick würde ich diese Jugendauswahl dann doch irgendwie eher kritisch sehen.
Ja, den Punkt kann ich annehmen. Ich glaube aber trotzdem, dass diese All-Star-Teams beispielsweise auch irgendwo so zu dieser Kultur vom Football dazugehören. Einmal, auch das. Und wenn man das anders denkt, zum Beispiel, gerade deswegen wäre es doch dann auch gut, wenn sich die Jugendarbeit dahingehend entwickelt, dass zum Beispiel das Thema Belastungssteuerung, wenn man jetzt das einfach mal so unter dem Claim nehmen möchte, sich dann vielleicht auch dahin entwickelt, dass eben in der Jugendarbeit es auch schon Pflicht wird, sage ich mal, auf solche Dinge zu achten. Ich meine, ich kenne es doch selber in meiner Jugend. Marc Kröger, das weiß ich noch, ein Jugendspieler, der hat ein Scholarship bekommen für die Staaten. Ja, und auch für die Nationalmannschaft und sowas. Mega krasser Running Back. Mega krasser Running Back. Bringt ihm aber nicht viel, wenn der Coach der Meinung ist, ihm den ganzen Tag, ja, den Workload zu geben. Mhm. Dann verletzt derjenige sich halt am Ende. Also muss man doch dann auch irgendwie dahin gehen, dass die Coaches dann anfangen, auch die Spieler so auch schon in der Season zu entlasten. Also du kannst ja einen Running Back nicht einen ganzen Tag da laufen lassen. Mhm. Ja, du brauchst im besten Fall drei, die sich die Arbeit teilen, damit jeder frisch auf dem Feld ist. Und dann sollte ja eigentlich das am Ende ja nicht unbedingt ein Problem werden. Weißt du, was ich meine? Dass sie dann noch Auswahl mitspielen. Weil da ist es ja dann auch wieder so, dass ja eigentlich auf der Position, die man spielt, mehrere Spieler sind. Das heißt, der Workload kann ja auch da wieder angepasst werden. Das, ich verstehe den Punkt, wenn natürlich dann einer da der absolute Halsbringer ist in der Mannschaft und der reißt da die ganze Season alles ab und muss dann noch so ein Auswahlturnier spielen, kritisch, keine Frage. Zumal aber da muss sich halt die ganze Struktur natürlich verändern.
Ja. Zumal jetzt einige Landesverbände anfangen, für die niedrigen Ligen jetzt auch Herbstligen anzubieten, was ich eigentlich in der Hinsicht ganz gut finde, weil so können sich Vereine die Arbeit der Trainer aufteilen, dass du sagst, okay, Sommer, Schwerpunkt Männer, kümmern sich die Trainer um die Männer und danach kümmern sich die Trainer verstärkt um die Jugend. Klar muss die Jugend auch vorher irgendwie trainieren oder so, aber dann kann man das halt so ein bisschen steuern mit dem Trainerstab, den du hast und brauchst dann nicht exorbitant viele Trainer für Jugend und Männer. Also ich finde den Gedanken auch schon ganz gut.
Also aber Herbstliga heißt dann wirklich bis in November rein, oder was?
Wir sind ja, also Oktober, glaube ich, auf jeden Fall. September, okay. Oktober.
Naja. Gut, was natürlich auch wieder viele, viele Game, ja, egal. Alles klar.
Hat alles
Thema abschließen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, man kann sich so die Traumvorstellung hat jeder, glaube ich, irgendwo. Aber ja. Nee, letzter Punkt noch zu Berlin, schnell.
Ja.
Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich bin ja selber ein Spieler, der auch in anderen Teams war. Also gegangen ist von seinem jetzt ist meine Verbindung wieder. Oder ja, ist die da? Ja. Ja, gegangen ist. Ich finde es hier krass, wie viele Leute die Hand aufhalten.
Jetzt bist du wieder weg. Wiederhol den Satz bitte nochmal.
Also, wenn die dann, sag ich mal, das Team switchen wollen und dann sagen, was bekomme ich denn dafür?
Ja,
das ist mir hier auf jeden Fall sehr extrem. Ich finde es ganz krass, gibt die dann, sag ich mal, wechseln, aber das ist hier auch ein bisschen extremer als jetzt da, wo ich herkomme, glaube ich mal.
Ja, das finde ich schon. Auch, dass die Leute teilweise den Schuss nicht mehr gehört haben, wenn sie vom Verein sonst was erwarten, aber sonst nichts geben. Ich meine, woher soll der Verein denn das Geld nehmen? Ja, die sind schon froh, wenn sie Sponsoren finden, die die Busfahrten bezahlen. Und die werden auch immer teurer. Ja? Also ich finde, da gehört auch so ein bisschen Umdenken der Spieler mit dazu, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir so langsam auf die 2 Stunden.
Ja,
Ich würde jetzt noch meine schnelle Fragerunde spielen.
Crazy.
Ja, einfach schnell antworten.
Okay.
Gefühl. Und wenn du was erläutern willst, kannst du das auch tun. Sind einige. Also fangen wir mal an. Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Heim.
Okay. Wenn Auswärtsspiel, Burger King oder McDonald's?
Am liebsten gar nichts von beiden.
Okay.
Ich hasse diese Stops.
Jugend- oder Männerfootball?
Männer. Männerfootball.
Ja. Männer
Wobei, oder? Ja, beides geil. Ah.
Entscheid dich.
Ja, Männerfootball.
Männer- oder Frauenfootball?
Männerfootball.
Okay.
Ich schätze und respektiere den Frauenfootball, aber Männerfootball.
Neuner oder Elfer?
Elfer.
Flag oder Tackle?
Tackle.
Deutscher oder American Football?
Das ist ein deutscher Football. Spielen wir nicht American Football? American Football in Deutschland.
Ich mache einen Unterschied zwischen deutschem Football und American Football. Also für mich ist American Football sowas wie NFL und College und wir spielen hier deutschen Football mit Vereinen, die andere Probleme haben als Colleges oder Franchises in Amerika.
Ja, die Frage ist schwierig. Also ich erläutere dazu.
Oder was
American Football? Ja, ich gucke schon lieber den American Football. Keine Frage. Also, ne? Aber leben tue ich den deutschen Football. Ist klar.
Okay. College oder NFL?
Ich bin NFL.
NFL oder ELF?
NFL.
ELF oder AFVD?
AFVD.
Okay, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Football auf dem Feld. Kickoff oder Onside? Jetzt habe ich dich gerade nicht gehört. Kickoff, okay.
Kickoff.
Okay, Kickoff. One, also Extra Punkt oder Two-Point Conversion?
Extra Point.
Okay. Punt Block oder Punt Return?
Punt Return.
Fourth Down oder Punt?
Punt.
Abknien oder
Kommt Touchdown? Auf
die Situation
an, weißt du, aber Situation an, aber ich sag mal regulär Punt, klar.
Okay. Ja, geht, kommt immer auf die Situation an, aber so, was man so präferiert, ne? So ein bisschen, mal ein bisschen was rauskitzeln hier. Abknien oder Touchdown?
Von was für einer Spielsituation sprechen wir hier?
Naja, also kurz vor Ende, du hast die Möglichkeit, Touchdown zu machen, oder bist du so fair und kniest ab?
Und wir führen schon deutlich?
Einfach aus dem Bauch raus.
Touchdown machen, weil ich im Zweifel dann wahrscheinlich schon meine Backups drauf habe und dann brauchen sie ja auch mal ihr Erfolgserlebnis. Okay. Außer wir haben die richtig rausgeschossen, dann ist ganz klar abknien. So.
Sack oder Pancake?
Sack.
Okay. Shotgun oder Snap?
Shotgun.
Singleback oder Twoback?
Singleback.
Run oder Pass?
Balanced.
Gibt's nicht.
Ich liebe Run-Game. Ich liebe Pass-Game. Deswegen ist es bei mir sehr, sehr schwierig. Ohne Run kein Pass. Also ja, ich sag dann Run. Run-Game muss stehen.
Man oder Zone-Coverage?
Zone-Cover.
Cover 2 oder Cover 3?
Komm schon, wie soll ich mich denn da entscheiden? Das ist,
Was war wünschen magst?
Cover 6.
Cover 6, okay. 4-3 oder 3-4?
Ah, Stack. 3-3 am liebsten. Leider 4-3. 4-3.
Okay. Die Frage hat man schon so ähnlich. Score pushen oder abknien?
Na gut, dann nehme ich jetzt abknien.
Trainerschuld oder Schiri-Schuld?
Was?
Ja, wenn man schief gegangen ist.
Gut, Trainerschuld, ne? Man muss ja Verantwortung tragen.
Ja, es gibt auch Trainer, die sagen, der Schiri ist immer schuld. Ja, Schiri-Bashing.
Für mich ist immer der Trainer schuld. Verantwortung tragen. Wenn seine Spieler Sachen nicht umsetzen, dann ist auch der Coach schuld. Punkt.
Also, das wäre die nächste Frage gewesen: Trainerschuld oder Spielerschuld? Also hatten wir ja gerade die Antwort. Entscheidung treffen oder Entscheidung abgeben?
Also ja, Entscheidung treffen. Also
es geht so in die Richtung, ob du deinem Spieler befähigen willst, selber auf dem Feld Entscheidungen treffen zu dürfen.
Oder ja, klar, auf jeden Fall. Also ich, weil das hätte ich nämlich auch jetzt ausgeführt, ich hätte gesagt, ich würde wahrscheinlich auch die Entscheidung treffen, dass ich meinem Quarterback auch die Möglichkeit gebe, eine Entscheidung zu fällen oder etwas anzupassen, auf jeden Fall, klar. Das ist ja dann meine Entscheidung, dass ich das tue.
Okay, Systemcoach oder Technikcoach?
Oh, beides. Das sind doch Kackmann.
Einfach anders.
Technik auf jeden Fall hat Vorrang für mich. Keine Frage, weil ohne dass die Leute gute Technik haben, kann ich auch gewisse Systeme nicht umsetzen.
Okay. Siegen oder Spielerentwicklung?
Spielerentwicklung auf jeden Fall. Ja.
Okay. Wer schreit, hat Recht oder denn doch lieber mal was ausdiskutieren?
Ausdiskutieren.
Okay. Was ist dir wichtiger, Respekt oder Erfolg?
Respekt.
Okay. Was ist dir wichtiger, Respekt oder Glück?
Respekt.
Respekt oder Liebe?
Ach komm schon, Liebe mit Respekt.
Position Coach GFL oder HC, vierte Liga?
HC, vierte Liga.
Eye Shield oder Eye Black?
Eye Black.
Top Down oder Augenhöhe?
Worauf bezogen?
Wie du mit deinen Spielern umgehst.
Ach so, ja. Augenhöhe natürlich. Ich habe Augenhöhle verstanden. Augenhöhe, natürlich. Auf jeden Fall Augenhöhe. Flache Hierarchie, mit Respekt, klar. Logisch.
Never change the winning key oder mal was Neues wagen?
Auch mal was Neues wagen.
Okay, damit hast du es doch geschafft.
Gott sei Dank.
Ja, das ist so mal irgendwo mal zu gucken, was für Schwerpunkte man so als Trainer setzen will. Ne? Oder beziehungsweise, was ist so ein bisschen seine Philosophie?
Naja.
Ich meine, es gibt ja auch Coaches und die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, die sich als Systemcoaches sehen und die dann oben in der GFL oder meinetwegen auch ELF dann coachen und sagen, die Spieler, die zu mir kommen, müssen ihre Technik schon haben und ich coache nur das System. Das auch.
Ja.
Warum auch nicht?
Ja, klar. Absolut.
Deswegen sind die Penner
auch. Und das andere wahrscheinlich schon auf uns angewiesen, absolut.
Gut, Curtis, haben wir 2 Stunden gut rumgebracht. Hat mir persönlich
Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
Können wir gerne nochmal wiederholen.
Absolut, bin ich dabei. Keine Frage.
Hast du noch berühmte letzte Worte?
Nö, eigentlich nicht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf das, was jetzt in der nächsten Zeit kommt. Und bin auch gespannt auf unsere Zusammenarbeit in Zukunft.
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht bin ich ja dann auch wieder als Stadionsprecher an der Sideline mit dabei.
Gut, das mein Lieber.
Das war Curtis, der neue HC von den Spandau Bulldogs hier im Gespräch. Und wir hören uns demnächst wieder. Ihr könnt das hier auf Twitch dann nochmal nachgucken, die nächsten 7 Tage. Oder dann auf einem Streaming-Dealer eures Vertrauens dann nachhören. Ja, und das war das Interview. Und wir wünschen euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Die Coach Potatoes.